Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 198. Mein Name René, außerdem mit dabei der Marvin.
Hallo.
Der Dennis.
Hallo.
Und der Basti.
Gute.
Ja, ähnlich wie es die Mannschaft am Wochenende auf dem Platz grandios in den Sack gehauen hat, habe ich es gerade eben grandios verkackt und habe vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu hören, zu drücken. Was Sie hier hören, ist Version 2 dieses absolut grandiosen Intros. Ich bin richtig sauer. Wie kann man denn da jetzt eine 1-5 Klatsche kassieren? Und dann auch noch im Nachhinein behaupten, an der Einstellung hat es nicht gelegen.
Ich lasse mal Basti starten. Ich habe ja eben schon angefangen.
Ja, ich habe mich bei der Eintracht, also für mich war es das wunderschönste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten am Samstag. 1-5, was will ich mehr?
Da wäre es dir lieber gewesen, du hättest nochmal den Schlüssel verloren, oder?
Ja, ich habe tatsächlich keinen Schlüssel verloren, aber das hat auch daran gelegen, dass auf meinem Geburtstag dann irgendwie 2 Stunden gedauert hat, bis die Leute überhaupt Bock hatten zu feiern. Also, es war echt...
Vom unnatürlich eigentlich.
Ja, es war echt ekelhaft irgendwie.
Da fällt mir auf, ich habe total vergessen, dir zu gratulieren.
Gleichfalls, ja.
und ich denke, das sollten wir jetzt nachholen. Und zwar Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy, jetzt hören wir aber auf, jetzt hier.
Ja,
also alles Gute.
Auf, ja.
Alles Gute nachträglich, mein Lieber. Ja, ich übe mich in Schande. Ja, es tut mir wirklich leid.
Kein Problem. Ja, aber jetzt habt ihr es wieder gut gemacht, was die Eintracht versaut hat.
Ist ja jetzt auch nicht allzu schwer, das besser zu machen, als das, was ihr gemacht habt.
Vielen Dank. Freut mich sehr. Ich muss ja, ich weiß auch gar nicht genau, du hast es schon in der Einleitung sehr gut gesagt. Und der Marvin hat mir dann einen tollen platten Ball zugespielt, mit dem ich auch nichts anzufangen weiß.
Genau so bin ich.
Das Einzige, was ich aus diesem Spiel mitgenommen habe. Gut, ich als 5-1 habe ich es jetzt gar nicht empfunden, weil diese letzten 2 Tore, die haben dann den Bock auch nicht mehr fett gemacht. Was mich in dem Spiel, was mir Angst macht, ist das, was der Marvin gesagt hat. Ach gut, vorhin war der Marvin es gesagt, als noch nicht die Aufnahme gestartet war, dass sich das schon angedeutet hat und das ist quasi wie so eine Kurve ist. Also das war in Hamburg und Schalke war es einigermaßen okay, dann Hertha, also diese Kurve, die ist immer weiter nach unten mit dem Highlight in Ingolstadt und jetzt ist sie auf dem Niveau eingependelt, weil die Eintracht hat ungefähr ähnlich gespielt wie in Ingolstadt, fast sogar noch ein bisschen besser, aber dann hast du halt so eine Mannschaft wie Gladbach und die haben das an dem Tag eiskalt ausgenutzt. Also das, was ich so mitgenommen habe aus dem Spiel, außer ganz viel Wut und was dann, was man aus so einem Ergebnis dann rausziehen kann. Aber ich fand die Abwehr, die war extrem hoch irgendwie. Und die Eintracht wirkt manchmal wie so eine Mannschaft, die denkt, die könnte irgendwie krass auf Ballbesitz spielen und hätte es ja auch gar nicht nötig, irgendwie Flügelspieler zu haben und keine Raute spielen. Aber das ist die Eintracht nicht. Dafür haben wir die Außenverteidiger nicht und
ja.
Ich weiß es nicht.
Da sprichst du was Gutes an, Basti, weil ich fand auch, erstens, die Außenverteidiger waren gnadenlos überfordert.
Ja.
Also das war wirklich gar nichts. Insbesondere auch Injoski hat da teilweise wirklich, hast du gedacht, oh mein Gott, was passiert denn da auf einmal? Und dann ist wieder, sobald, und das ist Gladbachs Stärke, sobald die schnell umgeschaltet haben, und das haben sie ja eigentlich jedes Mal, kamen wir total in die Rotation. Und oh Gott, wir hatten jetzt welchen Spieler? Oh Gott, unsere Außenverteidiger sind überhaupt nicht da. Oh, jetzt haben die schon wieder Überzahl. Dass es da teilweise noch mehr geknallt hat, war dann ja teilweise wirklich Glück. Ich weiß nicht, da waren ja auch Lattentreffer oder mal ein Abseits, wo auch dann mal Radetzky schön gehalten hatte und so weiter und so fort. Aber also das Ergebnis hätte ja theoretisch sogar noch höher ausfallen können. Man hat aber schon gesehen, da sind so eklatante Schwächen, die bei gegen den Gegner wie Gladbach auf jeden Fall ausgenutzt werden. Und dementsprechend das Ergebnis, fand ich, war absolut gerechtfertigt.
Ja, also es gibt nichts wegzudeuteln. Gladbach war an dem Abend dominant, ohne wirklich toll Fußball gespielt zu haben. Die wussten, wie sie die Eintracht schlagen, und zwar mit schnellem Umschaltspiel, mit mit dem intelligenten Fußballspiel, weil die Eintracht sehr relativ simpel auszurechnen war. Du hast die Eintracht ein bisschen kommen lassen, hast dann schon manchmal im Mittelfeld den Ball abgeluchst und bist dann schnurstracks nach vorne marschiert. Mit schnellen Fußballern wie Traoré war das auch ohne Probleme möglich, der für mich ein wunderbar tolles Spiel gemacht hat, ja, immer gefährlich. Und dann steht, oder auch Dahoud, wunderbar Spiel gemacht, genauso auch wie Raphael. Und da stehen dann halt die Leute, die Qualität haben. Raphael allein mit zwei Toren und dann stehst du als Eintracht natürlich blöd da, aber das hängt halt auch, wie ihr schon gesagt habt, wirklich auch damit zusammen, dass wir unsere Außenverteidiger haben, die weit unter ihrem Niveau spielen, wobei ich weiß nicht, ob das weit unter ihrem Niveau, aber es ist halt nicht das Niveau, was du in der Bundesliga brauchst. Und wenn ich dann höre, dass ein Otschipka darüber nachdenkt, Nationalmannschaft zu spielen, da muss ich dreimal lachen und muss mir echt mal die Frage stellen. Da muss er sich auch die Frage gefallen lassen, in welcher Lebensrealität er eigentlich bestreitet, denn es kann nicht die sein eines aufgeklärten Bundesligaspielers, denn das, seine Leistung hat in den letzten Spielen schon nichts mit Nationalmannschaft zu tun und selbst mit Bundesliga-Niveau, da müssen wir mal ganz genau drüber nachdenken. Über Injovski will ich nur ganz kurz sagen, es war ein fürchterliches Spiel, es war widerlich, ja, es hat mich genervt, es hat mich gestört und diese Attacke, für die er wahrscheinlich im nachträglich noch gesperrt wird, gehört er zurecht gesperrt. Ich glaube, dass es ein grundsätzlich netter Typ ist, aber solche Sachen gehen auf dem Platz auf gar keinen Fall und dafür wird er dann im Endeffekt auch die gerechte Strafe tragen. Da gibt es auch gar keine zwei Meinungen, aber es reiht sich ein in dieses Bild der persönlichen Verfehlung, die eine negative Auswirkung auf die Mannschaft haben. Ich sehe dem Ganzen relativ skeptisch gegenüber. Wie gesagt, ich hatte das in dem Intro, was nur die Live-Zuschauer, Live-Zuhörer jetzt mitbekommen haben, habe ich das schon gesagt. Seit dem Köln-Spiel gibt es einen deutlichen Abwärtstrend. Das hat sich eigentlich in allen Spielen bemerkbar gemacht, weil wir bis vielleicht auf, ja, nee, eigentlich in jedem Spiel danach, vielleicht bis auf den HSV, eigentlich weniger Punkte geholt haben, als es eigentlich nötig gewesen wäre. Das muss ich mal ganz klar so sagen. Du musst hier zu Hause gegen die Hertha gewinnen, musst 3 Punkte in Ingolstadt holen und zumindest lässt du dich nicht so abschlachten gegen Gladbach. Das geht gar nicht und ich merke, dass Fee die auch nicht die richtigen Schlüsse daraus zieht und es lässt mich mittlerweile sehr skeptisch auf die nächsten Spiele blicken.
Ja, ich finde, was wir letzte Woche schon angesprochen hatten, der Dennis hat es, glaube ich, angesprochen mit der Kaderplanung. Ich finde, das macht sich immer mehr bemerkbar, wenn man jetzt dran denkt, was für Alternativen. Weil die eine Alternative wäre zum Beispiel, dass wir wieder auf das alte System umstellen, dass wir eine mehr Breite ins Spiel kriegen und dass wir quasi so spielen, wie Gladbach gespielt hat und dass wir erstmal kontern, dass wir jetzt nicht sagen, wir wollen den Ball haben und wollen toll irgendwie nach vorne kombinieren, weil dafür haben wir momentan nicht die Ruhe, nicht die Einstellung, nicht den Spirit irgendwie.
Nicht die Qualität.
Ja, genau. Und dann haben wir aber das Problem, wir haben aber auch gar keinen für links außen, haben wir keinen.
Oder man probiert es nicht.
Kann auch sein.
Was hat denn mit unserem Gacinovic-Nachwuchs gegen uns für?
Der wird in der einen Woche jetzt auch nicht irgendwie groß gewachsen sein, keine Ahnung.
Nee, aber es wird auch nicht probiert. Und das ist genau das Problem. Du bist in der Lage, wo du genau merkst, dass die Fälle dir sowieso wegschwimmen. Warum bist du da nicht risikofreudig? Gerade gegen einen Gegner wie Gladbach. Wir haben das in den letzten Wochen schon gesagt. Wir zeigen mehr Verständnis für die Lage, wenn wir wenigstens sehen, dass neue Spieler reingeworfen werden, versucht wird, diese zu akklimatisieren. Ich sag dir mal eins, mit diesem Mist, den wir hier aktuell zusammenspielen, ja, da kann auch nichts draus werden. Und das ist halt genau das Problem. Du bist in schon so einer verfahrenen Situation. Ich habe persönlich das Gefühl, dass die Mannschaft sich zu sehr auf Meier verlässt. Das ist nicht Meiers Schuld, aber es wirkt für mich so, als dass die Mannschaft im Endeffekt alles darauf setzt, dass Meier irgendwie das Tor trifft und dass dann das Spiel sich in Wohlgefallen auflöst. Ist das nicht der Fall? Passiert es nicht aus dem Spiel heraus. Und das heißt eigentlich nicht aus dem Spiel heraus, sondern eher durch Glück. Denn einen Offensivaufbau gab es in dem letzten Spiel und auch in den letzten mehreren Spielen eigentlich überhaupt nicht. Wenn ich sehe, dass wir 3 Torschüsse hatten oder 3 Torchancen, dann ist das ein Armutszeugnis für eine Heimmannschaft, für jede Heimmannschaft. Das ist ein Armutszeugnis. Und da sehe ich auch, dass überhaupt kein Spielsystem vorhanden ist. Es gab ja noch nicht mal zufällige Aktionen, die in Meier irgendwo eine gefährliche Position gebracht haben. Und das ist schon bezeichnend, dass die Eintracht ihr eigenes Tor durch einen Elfmeter gemacht hat. Und da erkenne ich, dass es überhaupt kein Offensivniveau, es ist kein Offensivniveau da, auch durch den Stendera nicht, der entweder komplett verunsichert ist. Das kann durchaus sein. Also ich weiß auch nicht, warum er verunsichert ist. Oder der selbst nicht in dieses Spiel gegenwärtig reinfindet. Und dann merkst du halt, uns fehlen die offensiven Kreativkräfte. Und dann spielt sich dieses Spiel so aus, wie es gegenwärtig der Fall ist.
Da hast du natürlich recht, Marvin. Obwohl ich sagen muss, eine Sache dazu nochmal zu Stendera. Meiner Meinung nach war das der Offenbarungseid von Fee, dass er dann den Wechsel Jagba rein für Stendera, denn Stendera ist dann doch meiner Meinung nach zumindest doch der Einzige, der ein bisschen Kreativität ins Spiel gebracht hat. Flum war gar nicht so schlecht, muss ich sagen, war okay, hat ein solides Spiel gemacht, natürlich auch jetzt nichts, wo man sagt, wow, Kelle, warum haben wir denn den so ewig auf der Bank gelassen, sind wir verrückt, das ist ja hier der Super-Goalie. Muss man aber auch sagen, dem fehlt vielleicht dann noch ein bisschen die Spielpraxis und so weiter, aber ein Stendera dann... Klar, er hatte auch nicht wieder sein glücklichstes Spiel gehabt, das muss man auch sagen. Aber ich fand eigentlich alles, was so ein bisschen mit Kreativität auf dem Platz zu tun hatte, ging über Stendera. Und dann sagst du in der 60. Minute, ach komm, jetzt machen wir mal Jagba, der vielleicht natürlich ein bisschen über die Außen nochmal laufen kann und nochmal ein bisschen Druck machen kann, vielleicht auch mal eine Flanke reinbringt. Aber die Kreativität, die dann mal im Mittelfeld auch gefragt ist und Dings hat damit war ja komplett weg. Also da muss ich sagen, fand ich den Wechsel Schrott. Du hast natürlich recht, Stendera war nicht das beste Spiel, aber den dann noch rauszunehmen, ohne eine Alternative, die zumindest ein bisschen Kreativität auch reinbringen kann, geht eigentlich meiner Meinung nach auch gar nicht.
Ja, da sind wir aber wieder da bei dem, wo ich vorhin angesetzt hatte. Wir haben diese Umstellung auf das andere System, haben wir scheinbar keinen dafür. Da sind wir wieder bei der Kaderplanung und ich finde, für dieses System, was wir jetzt die ganze Zeit probieren zu spielen, dafür sind unsere Außenverteidiger viel zu schlecht, beziehungsweise Ijovski ist gar kein Außenverteidiger und Oczipka, auf den kannst du dich auch eine komplette Saison nicht verlassen und für dieses System, wenn du sagst, wenn man spielt faktisch gesehen ohne Außenspieler, weil du kannst ja Flum, wenn jemand rechts oder links in der Raute steht, kannst du ja nicht als Außenbahnspieler irgendwie benutzen. Gerade Flum nicht. Also was soll Flum jetzt hier die Flankenläufe starten? Da haben wir sowieso zu wenig Tempo im Mittelfeld und diese Außenverteidiger, die wir haben, die eignen sich meiner Meinung nach für dieses System überhaupt nicht. So, was ist der Umkehrschluss? Wir müssen das System umstellen und Fee hat das ja auch gemacht dann gegen Ende mit dem Wechsel, den du eben angesprochen hast, wo ich gedacht habe, dieser Wechsel, der war für mich schon fast eine Provokation. Also es wäre ich, wenn ich Manager von Eintracht gewesen wäre und mein Trainer wechselt so aus und stellt Jagba auf links Verteidiger und Oczipka hat dann links außen gespielt. Das heißt so für mich so von wegen, vielleicht wollte der beleidigte Armin Fee damit zeigen, ja, hör mal zu, ich habe gar keinen für links außen, ich muss es jetzt so spielen. Also so, ich habe immer mehr das Gefühl, dass Fee durch solche Sachen, die er sagt und solche Wechsel auch, uns zeigen will von wegen hier, ich weiß schon, dass ich eigentlich was ändern muss, aber ich habe ja, meine Gott, ich habe ja nicht die Mittel. Dabei war er doch früh genug, wurde es bekannt und er hat die meisten Transfers, glaube ich, mit abgesegnet. Und dann muss man, vorher Bambule machen. Da muss man sagen, hier am letzten Tag von der Transferperiode, wir brauchen noch einen linken Außenbahnspieler. Und das hat er auch nicht gemacht, also hat er das mit zu verantworten. Und wenn ich das sehe, diese Wechsel, bei der Eintracht war noch kein Wechsel in dieser Saison, wo du denkst, geil, jetzt bringen wir mal irgendwie noch ein bisschen Power rein. Und selbst wenn er sauer auf den einen oder anderen Spieler ist, weil er scheiße gespielt hat, aber so kann das ja jetzt nicht weitergehen. Was sollen wir denn jetzt machen?
Ja, also das
Eigner ist in diesem System auch völlig verschenkt, kommt dann rein und spielt zweite Spitze.
Ja, das hast du recht.
Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ihr habt eben Stendera angesprochen. Ich habe das Gefühl, dass Stendera, wirst gar nicht ihm anlasten. Ich habe das Gefühl, Stendera, der wird auch dadurch mit runtergezogen von dieser ganzen Mannschaftsleistung. Und ich habe bei ihm das Gefühl, Dennis hat es gut angesprochen, dass er der Einzige ist, der es auch so ein bisschen probiert hat, irgendwie was Kreatives zu machen. Aber er darunter gelitten hat, dass die Leute um ihn rum überhaupt komplett irgendwie in der Luft hingen, weil dieses völlig unausgewogene System, und Marvin hat den Meier angesprochen, und da kannst du Castanhos genauso dazu zählen, die beiden Jungs, wenn die nicht irgendwie eingesetzt werden, dann sind die komplett raus aus dem Spiel und dann spielst du faktisch mit zwei Mann weniger und Castanhos scheint ja wirklich dieses bekannte Eintracht-Syndrom zu haben, was Fenin hatte, der hier an Fasching irgendwann mal drei Tore gemacht hat. Katletz hat ja eingeschlagen, Castanhos hat ja eingeschlagen. Also in Zukunft wünsche ich mir, dass Eintracht-Stürmer die ersten drei Spieltage gar nicht mehr treffen. Ja, und keine Ahnung. Und er hat für mich auch eine Körpersprache, die mag ich auch nicht. Die erinnert mich so ein bisschen an Mesut Özil, so du hast irgendwie das Gefühl manchmal, wenn es nicht läuft, hat er keinen Bock, dann meckert er viel und palavert dann darum und wenn irgendwo eine Rudelbildung ist, ist er auch dabei. Das passt mir überhaupt nicht, weil die Spieler werden dann sauer, obwohl, weiß ich nicht, die haben das mit selber zu verantworten, aber für mich, ich tue mich schwer, jetzt einzelne Spieler irgendwie rauszuheben, zu sagen, die sind irgendwie scheiße oder sonst irgendwas. Für mich, meine Analyse der Misere in den letzten paar Spielen war einfach, das ist ein Trainerfehler, weil ich meine gesehen zu haben, dass so Spieler wie Stendera und Reinhardt trotzdem eigentlich nicht so schlecht in Form sind. Reinhardt ist ein ruhiger Spieler, der hat teilweise trotzdem, der spielt mit Übersicht, ist ein ruhiger Kerl. Ich finde einfach, dass Armin Fee mit seinen ganzen, und das haben wir schon ganz am Anfang, das sagen wir, jede Woche hat er angefangen mit seiner Rechtsverteidigernummer, da hat es angefangen und es zieht sich jetzt durch die ganze Saison, dass nur Chaos ist und die Mannschaft kann sich so auch nicht einspielen und in dem System will ich auch gar nicht, dass sie sich einspielt. Der Armin Fee, Marvin hat es, glaube ich, letzte Woche gesagt und vorhin auch. Armin Fee muss jetzt Lösungen präsentieren.
Ja, und jetzt will ich ganz kurz, du hast eine Reihe, einen bunten Strauß an Themen hier angesprochen. Ich will kurz darauf Bezug nehmen. Und zwar, lass mich kurz auf Stendera zu sprechen kommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Samstag, als ich in der Kurve stand, habe ich kurz überlegt, also wenn Stendera wirklich mit seiner Karriere noch nach vorne kommen will, wäre es besser für ihn zu wechseln. Das würde ich ganz gern jetzt mal in den Raum stellen. Wir können darüber nachher noch sprechen. Aber das war so den Gedankengang, den ich hatte. Jetzt nochmal zu den anderen Spielern. Es ist immer blöd, wirklich einzelne Spieler rauszuheben, die jetzt besonders schlecht waren. Ich finde aber, es ist wirklich gut, dass du Castaños ähnlich wie Meier siehst. Bei dem habe ich auch, tut mir auch das Gefühl, habe ich auch das Gefühl, dass Castaños auch ein sehr emotional schwankender Fußballer ist, der Mannschaft auch in gewissen Situationen nicht unbedingt gut tut. Positiv will ich wirklich festhalten, das, was Dennis vorhin schon gesagt hat mit Flum. Man kann Flum von allen Spielern mit in den wenigsten negativ ankreiden. Ich fand, Flum hat eine wirklich ordentliche Partie gemacht, war sehr engagiert, war für mich seit langer Zeit, hat er ja mal wieder von Anfang an gespielt, eine richtig ordentliche Partie, also als einer der ganz wenigen positiven Momente. Jetzt komme ich zu dem Spieler, über den ich noch ein bisschen länger sprechen will, beziehungsweise jetzt nochmal die Diskussion mit euch eröffnen will, und zwar Stefan Aigner. Stefan Aigner erscheint für mich ein Opfer von Armin Fee zu sein, denn ehrlich gesagt war Stefan Aigner für mich immer über die ganzen Jahre hinweg eine Konstante. Er hat auch mal Momente gehabt, Spiele gehabt, in denen es nicht so gut war, aber im Endeffekt konntest du dich immer auf ihn verlassen. Und seitdem er jetzt rausrotiert wurde, zu Lasten, er musste raus, Meier kam rein, ist der Faden gerissen. Seitdem hat er nie wieder zu dieser Form gefunden, die ihn eigentlich in den letzten Jahren bei der Eintracht ausgezeichnet hat. Und ich wage zu behaupten, dass Fee hier einen ganz großen Fehler gemacht hat. Denn irgendwie, vielleicht hängt es an der Motivation von Aigner, aber er kommt nicht mehr ins Spiel. Als Einwechselspieler ist er bei weitem nicht so gefährlich, gerade auch positionstechnisch gesehen. Da habe ich große Bedenken.
Aber da sprichst du es ja gerade an, Marvin, weil ich glaube, Aigner, wenn der mal wieder 2-3 Spiele über die Außen kommen könnte und da mal wieder das typische Aigner, ne? Also nicht diese Scheiße da vorne als zweite Spitze oder sonstiges, das ist ja, da ist er wirklich verschenkt. Aber wenn er wirklich Platz über die Außen hätte und wir würden mal wieder mit einer Doppel-6 spielen oder und damit könnte er sich auch ein bisschen mehr nach vorne orientieren, hinten ist ein bisschen mehr abgesichert. Wette ich, der braucht vielleicht 1-2 Spiele, aber dann kommt er auch wieder zur alten Form. Dieser Mist, der hier da zu sagen, ah ja, komm jetzt, Castaños hat mal wieder auch vorne überhaupt nichts gebracht, komm, stell mir jetzt mal einen Aigner hin, das ist so richtiger Hirnriss, ne? Da denke ich mir, Mann, Fee, bist du denn bescheuert? Der Castaños ist ja kein schlechter Spieler, sondern der ist natürlich aber auch nicht in der Lage, irgendwas da vorne zu verwerten, wenn von hinten nichts Gescheites kommt. Und genauso sieht es dann beim Aigner aus. Das ist auch kein Spieler, der sich jetzt den Ball hinten am eigenen 16 erholt und dann vorläuft und das Tor macht. Weil er braucht auch so ein bisschen, er braucht ein bisschen Anlauf, er braucht ein bisschen Bewegung. Der kommt auch über Schnelligkeit, über die Außen. Du hast vorhin auch schon gesagt, es ist einer, der normalerweise Biss hat, der kämpft sich dann da auch mal vorbei, holt mal einen Freistoß raus auf den Außen, wo es gefährlich wird. Aber bei dem System, was wir hier momentan fahren, ist ein Aigner, kannst du gerade verkaufen, wenn du sagst, du willst nur noch so dieses System hier spielen, da hat er nämlich gar nichts zu suchen, da wird er auch nicht mehr seine Form finden. Aber prinzipiell, das gilt ja für fast jeden Spieler hier in dem System. Klar, vorne muss man sagen, Seferovic und Castaños würden wahrscheinlich auch im anderen System vorne kicken. Da ist es eher, dass sie nicht bedient werden gescheit, dass da auch ein bisschen vielleicht auch mal ein kleines Formtief ist, mag sein. Aber von den anderen Spielern allen würde es sehr, sehr gut tun, wenn das System wieder gewechselt werden würde. Meiner Meinung nach mit einer Doppel-6 könnten wir gut arbeiten. Da haben wir vielleicht auch bis auf der linken Außenseite, das ist natürlich ein bisschen das Problem, hätte man natürlich eventuell Gasinovic, um mal zu probieren. oder auch mit einem Waldschmidt nochmal probieren. Wenn der nicht so viel nach hinten arbeiten muss und der Oczipka sich auch mal ein bisschen da konzentrieren kann, um Abwehrarbeit zu machen, denke ich, ist das auch kein Problem. Dementsprechend mein Plädoyer, sofort Systemwechsel, Fee und was anderes gibt es überhaupt nicht, weil mit dem Scheiß hier holen wir keinen Punkt mehr in den Monaten, wahrscheinlich auch nächsten nicht.
Ja, da sprichst du auch was an. Im Endeffekt, diesen Wechsel, den du eben angesprochen hast mit Aigner, das ist im Endeffekt, kannst du es vergleichen mit dem Scheiß, den er gemacht hat, wo er Oczipka in den letzten Minuten auf links außen gestellt hat. Hm. Man könnte meinen manchmal, dass wir 80 Verletzte haben und dass es gar nicht mehr anders geht. Aber ich habe nichts, es ist ja gar keiner verletzt. Also ja. wir haben den kompletten Kader zur Verfügung und der macht solche Wechsel. Also da können wir, ich komme jetzt wieder auf die Thema Kaderplanung, das kann ja nicht wahr sein. Du kannst ja nicht einen Kader planen, der dann komplett ist und dann spielst du die ersten paar Spiele und kein Mensch verletzt sich, außer Meier war am Anfang verletzt. Und du setzt so oft Leute auf positionsfremden Positionen ein. Oder wie Marvin das gesagt hat, dass der komplett Aigner komplett aus der Nummer raus sind. Weil du musst dich als Trainer auch ein bisschen dem anpassen, was du zur Verfügung hast. Und da musst du es ja einigermaßen ausgewogen hinkriegen. Und diese Nummer mit, dass sich jetzt rausstellt, dass Castanhos und Meier ähnlich sind, das hätten die Leute ja auch wissen können, wenn sie Castanhos vorher beobachtet haben. Und Seferovic konnte das gegen Gladbach noch nicht leisten, weil er noch nicht fit war. Aber trotzdem ist er der Einzige, der mir vorne so ein bisschen Hoffnung macht. Und das wäre im Endeffekt, würde ich vielleicht sogar fast probieren, Seferovic auf links zu stellen. Weil das, was der Dennis gesagt hat, ist nämlich richtig. Weil du kannst auf links, kannst du nicht die großen Experimente starten, weil, wenn da ein Ausfall ist, mit wo es in der Abstimmung nicht hapert, Oczipka hat sowieso alleine für sich selber schon ein suboptimales Stellungsspiel offen, ja, ja. Der defensiv da nicht kommt. Und wenn bei ihm die Offensive irgendwie nicht funktioniert, dann kannst du ihn komplett vergessen. Also seine Flankenläufe und so, die sind ja auch komplett irgendwie immer versandet. Ich finde momentan, mein Eindruck von der Eintracht ist, vielleicht findet Fee noch trotzdem eine Lösung. Ich weiß es ja nicht. Er wird das im Endeffekt trotzdem noch besser wissen als ich. Aber ich finde, der Kader ist für das, was er vorhat, ist sehr unausgewogen. Und das spiegelt sich in seinen Wechseln wieder. Das spiegelt sich auf dem Feld wieder in der Hektik. Und eigentlich hat ein Trainer ja die Aufgabe, in der Mannschaft Sicherheit zu vermitteln, gerade unserer weichen Mannschaft, Sicherheit zu vermitteln, dass sie wissen, okay, es kann mal schief gehen, aber wir spielen jetzt einfach weiter. Ich habe aber bei der Eintracht das Gefühl, die sind aus Ingolstadt nach Hause gekommen, sind jetzt völlig durcheinander, spielen dann zu Hause und verlieren jetzt hier 5-1 gegen Gladbach, was noch her hätte ausgehen können. Und jetzt haben wir den Salat im Endeffekt und ich wüsste nicht, was wir machen sollen, außer dass man sagt, gut, man kann im Winter jetzt reagieren und vielleicht mal gucken, ob man irgendwie, keine Ahnung, vom HSV sollte ein Lieber irgendwie holen kann, der jetzt irgendwie scheinbar frei ist. Aber mein Eindruck momentan vom Fee ist, und das macht mir sehr viel Angst, ehrlich gesagt, Armin Fee macht auf mich den Eindruck, dass er am selben Punkt ist wie letztes Jahr um dieselbe Zeit in Stuttgart.
Ja, genau. So,
ich habe was ausprobiert und keine Ahnung. Mein letzter Satz, sorry Marvin, mein letzter Satz dazu ist einfach, was ich letzte Woche gefordert habe, der ein Trainer mir Zuversicht vermitteln soll, hat Armin Fee sogar diese Woche probiert und gesagt, ja, ich habe was erkannt, wir müssen jetzt erstmal wieder defensiv stehen. Aber das wirkte für mich arg aufgesetzt und die Zuversicht kann er mir überhaupt gerade nicht vermitteln.
Ich habe ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr auf das Gelaber von Fee, denn du hast mit der Länderspielpause ausreichend Zeit, Dinge zu verbessern. Das ist im Endeffekt nichts verbessert geworden, es wurden nur Dinge vielleicht verschlimmbessert, um es mal so zu sagen. Es hat sich nicht zum Positiven gewandt, es ist alles, das Spiel ist für mich auch kein Deut besser geworden. Ich erkenne nicht, dass Fee die Zeichen sieht. Und ich habe heute mit einem Stuttgart-Fan gesprochen, der hat mir Ähnliches entgegnet, wie du eben gesagt hast. Neunter Spieltag. Fee hat seine Mannschaft noch nicht fest zusammengestellt und versucht weiter rumzuschrauben, hat noch keine feste Formation. Ja, das Problem kenne ich. So, es wirkt alles ganz danach. Und es ist natürlich ein Fehler, den man Fee auch ankreiden muss. Wenn ich dann aktuell höre, dass Leute schon scharf das sagen oder scharf war alles besser, also die sind auch nur Klammersack gerudert, bei allem Respekt, ja, das ist auch nicht besser, das ist alles Bullshit, ja. Es ist das Gleiche, nur anders, ja, und da hatten wir vielleicht ein bisschen mehr Glück auf unserer Seite, wo Dinge besser funktioniert haben, weil wir auch unglaublich viele Gegentore bekommen haben. Das Dilemma besteht seit mehreren Jahren und Fee findet es momentan nicht die Lösung, hier dem Ganzen ein bisschen Halt zu verschaffen. Wenn du du die Kaderplanung ansprichst, dann muss ich auch sagen, tut mir leid, jetzt ist die Zeit vorbei, das hättest du vorher machen müssen. Wir alle haben darauf hingewiesen, dass auf der Linksaußenposition spätestens nach dem Abgang des wechselhaften Inouye und auf der Rechtsverteidigerposition Bedarf herrscht. Das wird jetzt hier immer deutlicher, dass die beiden Positionen unzureichend besetzt sind. Hinzu kommen noch die Schwankungen auf der Linksverteidigerposition und schwupps hast du eine Situation, die ungesund ist. Ich würde definitiv auch Castaños rausstellen. Ich würde das wirklich, wie ihr das eben schon erwähnt habt, probieren mit Seferovic auf der linken Seite. Das kann eine Option sein, der mit seinem Kampfgeist relativ viel wettmacht. Für mich wirklich einer der einzigen treibenden Kräfte da vorne und wird Aigner auch vorne rechts dann reinstellen für Castaños, weil er nach vorne ziehen und dann wieder schauen, wie das funktioniert, wenn man so dieses System einigermaßen beibehalten will. Aber ansonsten sehe ich aktuell wirklich schwarz. Ich würde nicht sagen, dass die Mannschaft generell nicht stimmt. Ja, also das nur mal nebenbei. Ich habe nicht das Gefühl, dass die untereinander irgendwie zerstritten sind oder so. Das denke ich, ich will nicht sagen, das kann man ausschließen, aber das würde ich jetzt schon würde ich eher verneinen. Aber man merkt, dass auch dieser Verbund innerhalb oder dass die entweder Fee nicht verstehen oder Fee selber nicht genau weiß, was er überhaupt will.
Aber diese Unruhe auch zwischen den Spielern kommt, wenn du weiterhin so eine Scheiße machst hier. Ne? Da bist dann, es ist ja so, man kann schon sagen, individuell waren da teilweise wirkliche Böcke drin. Ne? In Joski hat man ja schon angesprochen, das war wirklich teilweise, wo man sagen kann, okay, das ist eine individuelle Kacke. Aber wenn andere Spieler, Mensch, wie soll ich denn jetzt spielen? Ne? Der Trainer zwingt mich dazu, hier diesen Bullshit, die Position einzunehmen, dass da dann irgendwann auch diese Unzufriedenheit und dieses Dings gibt, was vielleicht dann auch übergreift auf Unruhe in der Mannschaft und so weiter, das provoziert Fee aber durch diesen Mist, dass er auch anscheinend nicht zuhört, denn die Spieler, ein Aigner hat ja auch damals irgendwie in einem Interview mal gesagt gehabt, ich fühle mich am wohlsten auf der Position und das ist eben das, was ich kann und Dings, und aber ich spiele natürlich da, wo mich der Trainer aufstellt. Das ist ja so ein typisches Ding, wo er so sagt, ja, wäre doch super, wenn wir mal wieder, klar war er auch unzufrieden darüber, dass er rausrotiert ist und deshalb kann man darauf jetzt nicht so viel geben, aber es ist schon so ein Indiz und ich denke, dass da schon auch, wenn du mit der Mannschaft sprichst, es gibt Spieler, die fühlen sich auf der Position und in dem System zehnmal wohler. Und warum probierst du es dann nicht, wenn du siehst, dass das hier so nicht funktioniert, nicht mal wieder auch auf die Mannschaft zu hören? Was will die und was können wir daraus machen? Natürlich kann der auch nicht seine komplette Kompetenz jetzt abgeben, kann sagen, Mann, die Spieler spielen jetzt nicht, wenn ich sage, auf deren Position, sondern es muss natürlich im Dialog passieren. Aber ich denke, selbst das ist komplett verloren gegangen. Zumindest wenn ich ein Fee so mir angucke, ist das so ein typischer, jetzt erst recht nicht. Nee, wir spielen das System nochmal, obwohl es ja da jetzt erste Stimmen gab. Eventuell wechselt er jetzt mal ein bisschen. Aber wie gesagt, ich finde, es ist schon sehr kritisch.
Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Stimmung dann irgendwann droht zu kippen. Ja.
Das ist ein guter Punkt. Ist die Stimmung denn nicht schon langsam erreicht? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin nach dem 1-4, das ist das zweite Mal in meinem Leben, dass ich frühzeitig gegangen bin. Ich habe das Stadion irgendwann mal gegen Bremen verlassen, da haben wir dann ähnlich hoch verloren. Und jetzt bin ich direkt nach dem 1-4 gegangen. Hab aber gehört, gutes 1-5 ist dann gefallen, das wissen wir ja alle. Hab aber gehört, dass die Stimmung dann auch ein bisschen aufgeheizt, zumindest unzufrieden gewesen sein soll. Also die Leute waren unzufrieden. Kannst du das bestätigen, Basti? Du warst ja da.
Ja, ich weiß jetzt nicht, was sprichst du jetzt an? Du meinst die Stimmung auf den Rängen oder innerhalb der Mannschaft?
Ja, genau. Eher auf den Rängen.
Also an der Fanszene und auf den Rängen, das habe ich schon nach Ingolstadt vernommen. Also mit Aiden, den du gesprochen hast, irgendwie hat, was wir letzte Woche im Podcast, hat es, glaube ich, gut wiedergespiegelt, was wir alles gesagt haben, dass jeder irgendwie die Schnauze voll hat. Weil, und das hat sich jetzt einfach nur fortgesetzt. Und im Stadion hast du es auch gemerkt, was mir aufgefallen ist, dass die Fans sich auch untereinander angekackt haben. Also ich glaube, irgendwie unten, der Martin Stein hat dann irgendwie auch mal Richtung Oberrang was geschrien, weil vom Obenrang kam auch irgendwie auch nichts. Das habe ich sogar fast ein bisschen verstanden, weil diese einzelnen, wenn die Eintracht wirklich am Arsch ist, und das hatte ich ja angesprochen von wegen, wenn die Eintracht wirklich am Arsch ist, weil ich habe dann auch angefeuert, weil du das Gefühl gehabt hast, ey Alter, die sind fertig. Also da muss man ja erst wirklich anfeuern, da muss man ja dann da sein. Aber ich kann natürlich auch die Leute verstehen, weil ich war auch sauer. Und ich bin auch früh raus. Ich habe mich auch dann auf die Treppe oben gestellt, habe mir den Rotz noch angeschaut ein bisschen, weil ich ja musste dann auch weiter zu meiner eigenen Feiern, wollte dann so schnell wie möglich raus aus der Nummer. Und ich kann die Fans auch verstehen, aber was ein wichtiger Punkt ist, was ihr vorhin eben angesprochen hatte, was die Stimmung betrifft. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, wie ich diese Mannschaft einschätzen soll, weil eigentlich müsste die Stimmung jetzt schon kippen, aber nicht in dem Sinne, dass die Mannschaft sich zerstreitet, sondern, aber ich erwarte eigentlich von dieser Mannschaft, gut, eigentlich erwarte ich sie wieder nicht, weil die so ein bisschen, das sind alles schon, die sind mir teilweise zu lieb, aber wenn ich Castanhos im Heimspiel gehört habe, der gesagt hat, ja, wir müssen jetzt einfach weiterkämpfen, dann geht alles gut. Der Meier gibt ein Interview, wo er sagt, er macht sich nicht verrückt. Der Russ sagt, es liegt nicht an der Einstellung. Flum sagt das auch. Also eigentlich scheint ja alles in Ordnung zu sein. Aber mir wäre es sogar fast recht, wenn einer da mal ein bisschen quertreiben würde und sagen würde, auf den Tisch haut und sagt, ey Leute, so geht das nicht. Und wir müssen was machen. Und da muss man vielleicht auch mit dem Trainer reden. Wir sind mit dem System zufrieden. Wir sehen unsere Stärken da nicht genug ausgenutzt. Das kann man ja alles machen. Intern alles gut, aber da muss ja irgendeiner muss das ja machen. Und da bricht sich der Trainer auch keinen ab, wenn er darauf hört. Aber mir ist es fast schon, ehrlich gesagt, zu ruhig momentan, weil ich das Gefühl habe, die Eintracht ist sich dieser Lage, in der die Eintracht ist, gar nicht bewusst. Weil wenn wir jetzt mal aufs Restprogramm schauen, dieses Spiel, was wir nachher noch besprechen in Hannover, das ist prädestiniert für die Eintracht, dass sie gegen einen Trainer wie Michael Frontzek, dass die Eintracht da vielleicht auch nicht gewinnt, dann spielen wir hier gegen die Bayern. Und dann haben wir Leverkusen zu Hause, dann spielen wir in Mainz, Darmstadt zu Hause, was ganz ekelhaft wird, in Dortmund und letzter Spieltag der Hinrunde zu Hause gegen Bremen. Das sind, wenn ich es wohlwollend berechne, sind das vielleicht 7 Punkte. Dann haben wir in der Hinrunde 16 Punkte. So, wir waren mittendrin im Abstiegskampf.
Und du hast noch Darmstadt zu Hause vergessen?
Nee, habe ich gesagt, Darmstadt, was
ekelhaft ist. Ja, und wie viele Punkte hast du da dafür gegeben?
Da habe ich schon mal 3 Punkte aus. Ich habe Bremen 3, Darmstadt 3 und in Hannover 1.
Ah, siehst du, ja, okay, alles klar.
Und dann, was ich vergessen habe, war Hoffenheim auswärts, aber da ich dahin fahre, rechne ich mir da auch keine Punkte aus.
Ja.
Und gut, aber egal, lass 10 sein, dann sind es vielleicht 19, aber die Eintracht wird wahrscheinlich die Eintracht wird die Hinrunde aller Voraussicht nach mit weniger als 20 Punkten abschließen.
Ja.
Und die Erfahrung sagt uns, dass es dadurch, dass Ingolstadt und Darmstadt so auch noch so ekelhaft gut gestartet sind und Stuttgart leider wohl auch irgendwann die Spur finden würde, da momentan, wenn ich es ehrlich sage, sehe ich in der Bundesliga nur Hannover, die wirklich noch schlechter wird.
Und Augsburg, oder?
Genau, Augsburg ist so ein, wo ich nicht einschätzen kann, eigentlich steht Augsburg auch jetzt da, wo sie hingehören, glaube ich. Und ja. Das sind, genau, und dann, ich weiß nicht, ich habe es bei Twitter von irgendeinem unserer Hörer schon gelesen, stellt euch echt mal vor, die Eintracht spielt dann Relegation gegen Red Bull Leipzig, dann, ich weiß nicht, ich glaube, da muss ich mich irgendwo ins Krankenhaus eigentlich verlassen.
Ja, aber, aber ganz ehrlich,
wenn, dann steigen wir direkt ab, Relegation spielt der HSV.
Aber ich sehe es ehrlich gesagt ganz genauso, deswegen bin ich hier jetzt auch schon hier auf einem sehr negativen Trip, und zwar haben wir die leichten Spiele vergeben. Wie gesagt, ich will auch gar nicht mehr drüber sprechen. Wir haben über Ingolstadt, wir haben über Hertha alles genug gesprochen. Und jetzt, natürlich gibt es noch ein paar leichte Spiele, aber das Gros der Spiele wird schwierig. Ich habe auch überlegt, dass du aller Voraussicht nach noch nicht mal auf 20 Punkte die Hinrunde kommst und dann sieht es düster aus. Aber genau diese Situation muss Eintracht sich jetzt auch endlich mal verdammt nochmal bewusst werden. Denn es ist kurz vor 12. Wir haben die wichtigen leichten Punkte liegen lassen und punkten gleichzeitig nicht gegen die guten Gegner. Ja, es gab immer eine Eintracht, die gegen die schlechten Gegner schlecht gespielt hat, gegen die guten wenigstens gut. Das ist nicht mehr der Fall. Wir müssen, die Eintracht muss sehen, wo sie bleibt. Und da wird es jetzt auch daran sein, Lösungen zu finden. Je früher, desto besser. Und ehrlich gesagt hat Armin Fehr auch nicht mehr ganz so viel Zeit. Ich will jetzt hier keine Abgesang starten, aber er hat nicht mehr viel Zeit. Er muss Lösungen präsentieren. Wenn er sagt, dass seine Performance, die er in Stuttgart geleistet hat, nicht die seiner wirklichen Leistungsfähigkeit entspricht, dann will ich das jetzt auch sehen und ich will es bald sehen. Denn es kann nicht sein, dass wir am Ende des Tages wieder absteigen. Wir waren uns alle bewusst, dass diese Kader Wundertüte ist. Wenn alles super läuft, kann es positiv sein, aber die Tiefe des Podcasts, die Tiefe des Kaders, merkst du, die Alex fehlen, sind wir auch noch plötzlich hier zu viert, ja, naja, egal. Aber was ich sagen wollte, die Tiefe des Kaders ist nicht da. Wir haben keinen, der von der Bank kommen kann und wirklich für eine Leistungssteigerung noch sorgt nach 60, 70 Minuten. Das macht sich bemerkbar. Natürlich kommen die anderen noch dazu, aber wir müssen wirklich sehen, oder die Eintracht muss jetzt wirklich sehen, dass sie Lösungen findet, und das muss fehlen, allererster Linie. Und wenn das Material, das aktuell nichts hergibt, dann muss ich auf kreative Lösungen setzen. Und für mich ist das der einzige Weg, auch um die Fans wieder reinzuholen. Ich weiß, es ist ein bisschen früh gesagt. Ich weiß, es ist. Aber ehrlich gesagt halte ich das für nicht so verwegen, zu sagen, okay, Castaños bringt es mir momentan nicht. Okay, dann muss ich nach Lösungen suchen, um den zu ersetzen. Wir haben ja das eben schon gesagt, vielleicht Seferovic auf links. Aber wir haben Jugendspieler, die aktuelles Potenzial haben, aber noch nicht das, vielleicht noch nicht diese Leistungsfähigkeit auf Bundesliga-Niveau, aber dann sollten wir es eher probieren, als mit Graupen weiterzumachen. Und Iñoski finde ich ganz schlimm. Ich bin jetzt auch, mir reicht's jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Du weißt ja, das ist eine scheiß Bundesliga-Mannschaft. Und die Eintracht ist seit vielen Jahren eigentlich, natürlich sind wir abgestiegen, aber seit vielen Jahren krebsen wir da rum. Wir hatten ein Highlight mit Europapokal, aber ansonsten ist das alles, das ist keine Weiterentwicklung. Das ist alles so bla 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 bla, kommt jemand neu, es gibt wieder bla 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 bla. Weißt du, Bruchhagen weg, ja, jetzt wollen wir ganz nach vorne, bla bla bla. Bullshit. Mir reicht's jetzt. Ihr müsst endlich mal sehen, dass euch die Fälle langsam wegschwimmen, in Zeichen der immer voranschreitenden Kommerzialisierung dieses Fußballgeschäfts. Wenn wir uns nicht langsam Leistung abliefern, landen wir irgendwo ganz woanders. Und mit Spielern wie Iñoski, der gewinnt halt auch keinen Blumentopf auf Dauer. Das ist ein motivierter Spieler, aber mehr halt auch nicht. Und das ist jetzt nur einer, den ich jetzt blöderweise rausnehme, aber es sind mehrere. Und wenn Fee das dann auch nicht schafft, die Spieler auf ein anderes Leistungsniveau zu bringen, dann muss ich vielleicht auch am Trainer ansetzen. Sorry.
Ja, aber ich finde gar nicht, dass du übertreibst. Also dieselben Gedanken, die du gerade genannt hast, die hatte ich auch. Das Einzige, was mich ein bisschen unterscheidet von deiner Meinung ist, dass ich denke, dass der Kader trotzdem, obwohl eine Wundertüte ist, trotzdem Minimum Platz 12 erfordert. Also dieser Kader ist auf jeden Fall besser als von vielen anderen Mannschaften, die da mehr draus machen aus ihren Möglichkeiten.
Das denke ich genauso,
Und da sind wir wieder beim Trainer, landen wir wieder dabei, dass ich das Gefühl habe, Armin Fee holt aus dem Kader nicht genug raus. Und das sehe ich so, und dann, wenn er es wirklich nicht hinkriegt und wenn er wieder so jetzt hier in seine Depression verfällt wie in Stuttgart, dann können wir den von mir aus auch nach der Hinrunde entlassen. Dann ist es halt so. Fertig aus, kann man nichts machen. Hm. Und ich will einfach hier einen Trainer haben, wo ich das Gefühl habe, der arbeitet 24/7, der hat richtig Bock da drauf. Auch wenn ich ihn nicht leiden kann, auf der Gegenseite, André Schubert, der hat jetzt durch Zufall seine Chance gekriegt. Bei dem hast du, bei dem platzt das aus den Augen raus, was den Bock der hat. Also, keine Ahnung, der grinst mir fast schon zu viel.
Aber das ist doch auch eine Luftpumpe. Und das ist genau natürlich, diese Scheiße, die mich aufregt. Das kann doch nicht sein.
So sieht's aus.
Das ist ein André Schubert.
Genau, der unsympathischste Typ. Ich weiß nicht, ob einer die Doku gesehen hat, dieses Trainer von Aljoscha Pause.
Genau, der nix auf die Reihe. Genau, ich habe das gesehen, Trainer, ja. Natürlich habe ich das gesehen. Der kriegt nix auf die Reihe. Ja. Ja. Und hat bei seinen letzten Bundesliga-Stand, frag mal an St. Pauli nach. Ja,
genau.
Da meint jetzt keiner mit Trainer nach. Ja. Keiner. Und nur weil er zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Moment, am richtigen Ort war und eine Mannschaft vorgefunden hat, die massiv Potenzial hat und es irgendwie aus irgendeinem Grund nicht funktioniert hat. Er hat zwei kleine Stellschrauben vertreten, jetzt gewinnen sie halt wieder jedes Spiel, weil sie eine geile Mannschaft sind.
So sieht's aus.
Und dann ist er halt jetzt der Sonnenkönig. Ja?
Das ist ja aber das, was ich meine, aber bei ihm siehst du das, dass er Bock drauf hat. Du siehst es ja. Und das, ich habe bei Armin Fee nicht das Gefühl, dass er auf seine alten Tage, dass er noch so krass motiviert ist, sondern dass er eher, man hat es in Stuttgart gesehen, dass er dann eher auch schnell mal die Brocken hinwirft. Und ich habe ehrlich gesagt, ja, was heißt Angst? Jetzt habe ich nicht mehr Angst, aber ich habe Angst, dass er das auch hier jetzt irgendwie so, dass er jetzt auch hier quasi schon innerlich abgeschaltet hat und jetzt hier anfängt, irgendwelche komischen Wechsel zu machen und diesen Kader, der völlig, für mich wirkt der momentan völlig durcheinander gewirbelt alles. Ich will einfach hier einen Trainer haben, der 24 Stunden arbeitet und wo das Gefühl hast, gut, ich könnte leichter damit leben, wenn man sagen würde, gut, die Eintracht hat kein Geld, was eh immer gesagt wird und unser Kader ist nicht gut genug und wir holen das Maximum daraus. Damit könnte ich noch leichter leben, als was jetzt passiert, weil jetzt habe ich das Gefühl, die haben es ja schon gezeigt. Das ist ja das Schlimme. Die Eintracht hat ja schon gezeigt, dass sie es besser kann. Und da muss doch ein Trainer, wie du es gesagt hast, André Schubert hat auch nicht viel verändert. Aber was hat er gemacht? Er hat zum Beispiel diese Doppelsechste aufgelöst mit Stindl und Xhaka, weil er wusste, okay, Stindl ist vielleicht ein bisschen zu offensiv. Und wen bringt er? Die holen einfach einen Dahoud. Und ich habe mich in dem Abend, habe ich mich in diesen Spieler verknallt. Der ist ja so ein überragender Kicker gewesen. Man hat's, unter Favre hat sich das schon ab und zu angedeutet. Aber Dahoud hat für mich an dem Abend, war für mich der allerbeste Mann auf dem Platz. Der hat gespielt wie, keine Ahnung, wie Gündogan in seinen besten Zeiten. Und da frage ich mich, von solchen Spielern, dass wir solche Spieler im Orbit haben, beziehungsweise solche in so ein Umfeld, was Spieler so entwickeln lässt, dass sie auf so ein Niveau kommen, ja, ist die Eintracht aber meilenweit entfernt.
Richtig, und das ist genau der Punkt. Meilenweit entfernt. Ja, der Hut ist, wenn du dir überlegst, ein fucking 19 Jahre alt.
Ja, weißt Mann, du? Und der hat gespielt wie, keine Ahnung, als er 28 wäre. Was war vor fünf Jahren war Gladbach genauso auf Augenhöhe mit uns. Was haben die gemacht? Die holen Lucien Favre, wir holen Christoph Daum. So. Und jetzt kannst du dich 6 Jahre später mal unterhalten. Das nervt mich echt.
Genau, und das ist genau der Punkt. Und da haben ein paar Sachen richtig gemacht. Ob jetzt André Schubert überhaupt jetzt über einen langen Zeitraum da bleiben wird, wird sich noch zeigen. Bin ich eher skeptisch. Aber für die Momente funktioniert es jetzt und das ist auch okay. Und aber du siehst, da geht halt irgendwie einfach mehr. Ja. Mhm. Und das ist einfach ultimativ frustrierend. Und es ist wirklich, wirklich enttäuschend zu sehen, dass die Eintracht das über einen langen Zeitraum nicht schafft. Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen wollte. Ich wollte irgendwas anderes erwähnen, aber ich komme nachher wieder darauf zu sprechen und lasse jetzt entweder Dennis reden.
Fake-Chaos hat uns angesteckt.
Ja, genau. Ich lasse jetzt erstmal Dennis reden, der ist bestimmt schon ganz brennt schon was unter den Fingern, oder?
Ja, nee, eigentlich brennt mir gar nichts unter den Fingern, sondern ich bin immer noch einfach nur designiert und sage mir, verdammte Axt, das ist wirklich die einzige Lösung, ist für mich ein Systemwechsel an der Stelle. Es hat sich ja jetzt auch immer weiter rauskristallisiert, wenn wir so alles nehmen, was wir bisher gesagt haben, hier ist doch eigentlich wirklich Fee, bitte denk mal nach, ob dann etwas anderes geht, weil das, wie du es bisher gemacht hast, ist Mist und funktioniert nicht und bitte versuch's jetzt nicht mit dem Kopf durch die Wand oder gib's komplett auf und sag, ach ja, naja, spielt hier das System und ich gucke mir gar nicht mehr an und ab und zu mal wechsle ich noch was, ist ja Mist. Und so wirst du, das Schlimme ist ja, so werden wir mit dem System, wenn wir nicht mal gegen Aue gewinnen.
Nee, richtig, ja.
Also ja, dann hast du schon wieder ein paar Millionen in Sand gesetzt.
Wirklich, ja. Genau. Das ist wirklich wieder was, wo ich mich jetzt schon, da kotze ich jetzt schon ab. Das ist nämlich gar nicht mehr so lange.
Ja, es ist echt.
Und bis dahin haben wir wahrscheinlich nichts geändert und dann, scheiße, mal aus dem Pokal rausgeflogen. Dann verändern wir vielleicht langsam was, dann brauchen wir noch ein paar Spiele, dann spielst du mal gut, auch gegen einen Großen. Vielleicht kriegst du dann sogar mal einen Punkt gegen Dortmund hin oder sowas. Aber das ist dann schon fast wieder zu spät. Das ist so, da rast dich fast aus.
Ist aber auch genau, du kannst ausrasten, weil es ist auch keine Weiterentwicklung, die uns dann langfristig hilft, sondern wie du es gesagt hast, dann holst du mal da einen Punkt, dann ist hier wieder ein kleines Feuer gelöscht. Das erinnert mich dann so gut auf kleinerem Niveau, wie als wo Jens Keller auf Schalke war. Da hast du auch immer das Gefühl gehabt, eigentlich passt das überhaupt nicht, aber er hat dann hier mal gewonnen, dann hat er die bessere Rückrunde gespielt.
Genau.
Aber irgendwie, ja, ich weiß es gar nicht, was ich jetzt hoffen soll, weil wenn wir, die Eintracht gewinnt jetzt plötzlich in Hannover und dann, keine Ahnung, dann spielt die Eintracht, verliert dann auch nur 1-0 gegen Bayern, weil die sich irgendwie gut anstellen und gegen Bayern sehen wir irgendwie immer noch nicht so schlimm aus. Ja, aber ich weiß nicht, das ist dann auch nicht die Lösung. Also
im Endeffekt
ist es nicht die Lösung. Es ist nicht die Lösung. Der Armin Fee muss jetzt eins beweisen und sagen wir es mal ganz offen. Wenn der Armin Fee sich von Michael Fronzek auscoachen lässt,
ja,
dann kann er eigentlich direkt noch am Samstagabend seine Sachen packen.
Auf jeden
Fall. Weil wir spielen jetzt gegen die schlechtesten Kader, die schlechteste Mannschaft und den schlechtesten Trainer.
Ja.
Und wenn ihm da nichts einfällt, dann tut es mir sehr leid.
Amen. Also gibt es nichts hinzuzufügen. Meine Meinung über Michael Fronzek ist hinlänglich bekannt. Sie sieht ähnlich drastisch aus, wie du es ausgeführt hast. Und wenn das nach hinten losgeht, ich finde Hannover als Verein gar nicht unsympathisch, aber dann musst du die Koffer packen. Also hört sich blöd an, aber dann hast du auch dein Recht als Bundesliga-Trainer einfach verwirkt, weil Michael Fronzek, der, also ich weiß nicht, wie der an diesen Job kommt, keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht, irgendwas muss er über Martin Kind wissen, keine Ahnung.
Aber jetzt nur mal, um zu zeigen, wie scheinheilig Entwicklungen, Pseudo-Entwicklungen sein können. Schau dir doch mal bitte an, wie oft unser guter Alex Schur jetzt immer noch beim Training rumfleucht, ja? Hast du da nochmal irgendwas von gehört, großartig? Nee, hast nichts mehr von gehört. Da ist nichts großartig eingebaut worden. Ja, der ist bestimmt mal ein paar Mal beim Co-Training, wurstelt darum, macht ansonsten sein A-Jung-Ding. Aber dass du hier von Ranführen sprichst, davon kann auch nicht die Rede sein. Das ist einfach nur, ja, wir haben jetzt mal so ein bisschen unsere Fans ruhig gestellt, die es ja ganz gerne hätten. Und dann ist er halt jetzt mal ein bisschen dabei. Die Position haben wir noch nicht genau austariert, aber er wurschtelt halt so ein bisschen rum. Und dann haben wir die Ärgsten, haben wir jetzt auch irgendwie ausgeschaltet. Das ist erbärmlich. Es ist von vorne bis hinten einfach erbärmlich.
Das hat sich schon angedeutet. Als ich das Video gedreht habe, habe ich ja mit ihm auch lange gebabbelt und so.
Ja.
Und er wusste selber nicht ganz genau, was er machen soll. Also das an dem Tag, wo wir es gedreht haben, hat das einen Tag später hat er es erfahren, dass er irgendwie da auf... Ja, was hat er eigentlich erfahren? Gar nichts hat er erfahren. Wie du es gesagt hast, er wird da so ein bisschen reingewurschtelt, damit die Fans hier ruhig sind, weil momentan jeder nach jungen Konzepttrainern schreit. Und da haben die gedacht, wenn wir denen das geben, dann sind die schon still. So, ich habe auch das Gefühl, Armin Fee ist auch einer von der Generation, der nimmt die jungen Leute auch nicht ernst. Der setzt sich dann da hin und sagt, oh mein, ich habe schon alles erlebt. Und keine Ahnung, der ist so Typ Benno Möhlmann mäßig und diese alte Generation, Friedhelm Funkel kannst du dazu zählen, die sich von den neuen Trainern auch die Butter nicht vom Brot nehmen lassen wollen, weil sie es so ein bisschen verdrängt fühlen von den Leuten. Mehmet Scholl hat die Laptop-Trainer angegriffen. Aber im Endeffekt sind diese Laptop-Trainer vielleicht keine Champions-League-Sieger geworden, aber die machen sich wenigstens den ganzen Tag Gedanken, was kann ich ändern? Und weiß ich nicht, kloppen sich nicht eine Flasche Rotwein nach der anderen rein. Ich weiß nicht ganz genau, ich will... Ich will doch einfach nur, dass man das Gefühl hat, und Armin Fee hat das vor der Saison, viel Armin Fee hat vor der Saison so eine Art, irgendwie haben die noch ein paar Sachen irgendwie... haben sie ihm nahegelegt, die er sagen soll, weil er hat genau das gesagt, wir müssen mal langfristige Spiele aufbauen, wir müssen mal dies, wir müssen mal das. Ein Scheißdreck macht er. Der fängt jetzt wieder an mit diesem ganzen Chaos. Dann stellt er hier Flum hin, dann stellt er den da hin. Ich sehe schon kommen, dass wir im Winter tatsächlich, da holen wir wahrscheinlich wieder zwei Spieler, die, keine Ahnung, die Kategorie Mattelung mäßig, dass die Saison irgendwie gerettet wird. Und was ist dann nächsten Sommer? Dann stehen wir nächsten Sommer an demselben Punkt wie vor der Saison. Und wie du es vorhin angesprochen hast, die anderen, die stehen nicht jede Saison am selben Punkt. Irgendwann kommen auch die Mannschaften, die sich weiterentwickeln über ein paar Jahre, die sind uns dann weiter weg. Und wir haben es mit Gladbach erlebt, die letzten 5 Jahre, wie die an uns vorbeigezogen sind. Ja. Die haben auch nicht unbedingt mehr Mittel als wir. Die haben einfach nur einen geilen Manager und der hat einen richtigen Trainer geholt, den ich, by the way, ich fände, weiß ich nicht, über den kann man fast nachdenken, finde ich, dass wir sagen, Favre ist jetzt frei, wir hatten schon mal die Chance, den zu holen, haben dann Christoph Daum geholt, vielleicht sollten wir wirklich, und dann haben wir vielleicht auch noch mal 3 Jahre, wo es kompliziert wird, weil der Favre-Fußball ist jetzt auch nicht unbedingt der attraktivste der Welt, der ist auch viel auf Sicherheit beruhen, aber da hätte ich vielleicht das Gefühl, dass hier jemand herkommt, der weiß, was er tut und der auch Spiele entwickeln kann, der hat es auch, Patrick Herrmann hat das gemacht, hat viele auch mittelmäßige Spieler, meine ich, wie Toni Janschke und so ein Kram. Und im Endeffekt hat die Eintracht genau dieses Spielermaterial. Die Eintracht hat mittelmäßige Spieler, die ein bisschen Potenzial nach oben haben. Die brauchen aber jemanden, der ihnen ganz genau sagt, was sie machen müssen. Weil sie A, keinen Leader auf dem Platz haben, überhaupt keinen. Die Eintracht hat nicht einen Spieler auf dem Platz, der irgendwie Leader-Qualitäten hat, der dann so eine verunsicherte Mannschaft aufrichten kann. Und B, haben wir mit Sicherheit keine Mannschaft, die von irgendjemanden von der individuellen Klasse leben kann, wie, keine Ahnung, wie Mannschaften wie Wolfsburg das machen, die dann auch manchmal schlecht spielen, aber dann gewinnen. Klar haben wir dann sowas wie Meier, aber die Eintracht kann das nicht stemmen. Die Eintracht muss immer besser als die Summe ihrer Einzelteile sein, weil wir kein Geld haben. Und deswegen müssen wir innovativer sein. Und ich habe das Gefühl, wir haben kein Geld und sind trotzdem noch weniger innovativ als alle anderen.
Die Innovations, der fehlende Innovationswille oder der Innovationsmangel bei der Frankfurter Eintracht, der ist eklatant. Ich denke, da sind wir uns alle im Klaren darüber. Das ist einer der Hauptprobleme, die uns auch von der Bundesliga-Mittelmäßigkeit immer, ja, wie soll ich sagen, wir haben uns noch nicht mal da zementiert, ja, und selbst wenn wir uns da zementiert, aber nach oben sieht es halt auch schlecht aus. Und genau das eine hängt wirklich mit dem anderen zusammen. Du kannst nicht immer nur mit Geld was machen, du musst auch kreativ sein. Und das ist die Eintracht leider nicht. Und ich will aber noch mal kurz einen anderen Punkt ansprechen. Ich will jetzt auch noch mal ein bisschen Werbung machen hier. Und zwar hat der Bewe in seinem Blog geschrieben. Das finde ich interessant. Denn er sieht die, also zwar benennt er hier, wenn noch Trainer Fee nach dem Spiel der PK erzählt und so weiter und so fort. Also er zählt irgendwo den Trainer auch schon an. Mhm. Find aber sehr interessant, dass er am Ende doch eher auf Mannschaft zu sprechen kommt und sagt, die Mannschaft aber hatte einen Schuss frei, dieser traf Thomas Schaaf. Und nun, also dass er wirklich die Mannschaft eher in Verantwortung nimmt, das ist halt auch ein Punkt, man darf es nicht außen vor lassen. Wir haben zwar zwei Leute, haben die Eintracht verlassen, die vielleicht zum Stammkader gehört haben. Es war zum einen Kevin Trapp, natürlich hat es wehgetan. Zum anderen vielleicht Inouye. Im Zweifel kannst du noch sagen, ja, mit Mattlung vielleicht auch. Aber im Endeffekt ist es ja trotzdem die Kernmannschaft aus der vergangenen Saison, bis auf Kevin Trapp logischerweise, aber die Mannschaft ist irgendwo auch in der Pflicht, ne? Und es ist deswegen, ich verstehe und finde es gut, dass wir über Fee reden, denn er ist momentan wahrscheinlich nicht der richtige Mann am richtigen Ort, aber die Mannschaft selbst muss auch endlich mal Lösungen präsentieren, wenn sie mit dem Fee-Fußball nicht zufrieden ist. Und das ist nämlich genau der nächste Punkt, denn wenn sie findet, dass sie das Fee-System nicht so umsetzen kann, dann muss sie vielleicht auch mal in der Lage sein, ähnlich wie bei Schaf damals. Erinnert euch an die letzte Saison. Da wurde Schaf auch von der Mannschaft gesagt, hier, so geht's nicht, so spielen wir nicht, so funktioniert es nicht. Und dann fand auch bei Schaf ein Wandel statt. Vielleicht muss es ähnlich bei Fee funktionieren.
Ich glaube, aber im Endeffekt, was du eben gesagt hast, stimmt komplett und ich kann dem Bewe da auch recht geben. Aber die Schlussfolgerung daraus ist ja, die Mannschaft hat A, einen Schuss frei gehabt, was schon einer zu viel ist. Weil wo leben wir denn hier, dass die Mannschaft sich jetzt hier, dass sie jetzt den Nächsten sagt, oh, das passt uns jetzt auch nicht in den Kram und am Anfang war hier alles kuschelig. Diese Mannschaft, ja, aber im Endeffekt traue ich dieser Mannschaft das gar nicht zu. Also ich will gar nicht, dass diese Mannschaft selber was in die Hand nimmt. Ich will einfach einen Trainer haben, der Mannschaft sagt, was sie zu machen haben. Weil da ist keiner drin, dem ich es zutrauen würde, leider, so traurig das klingt. Und ich vertraue auf diesen Reinigungsprozess innerhalb der Mannschaft, vertraue ich auch nicht mehr, weil sie A, haben Schaf abgesägt, weil er ihnen irgendwie ein bisschen zu knochig war. So, im Endeffekt mit der Spielweise, die sie jetzt und der Einstellung, die sie jetzt an den Tag legen, sägen sie gerade den Nächsten ab. Und dann muss jemand kommen, wo man sagt, na gut, ihr habt jetzt hier nichts mehr zu sagen. Du spielst Linksverteidiger, du hast die und die Aufgaben, das machst du, das und das. Und wenn du es nicht machst, dann hole ich mir einen 19-Jährigen, der es genauso kann. Als Klopp damals nach Dortmund gekommen ist, hat er genau das gemacht. Der hat ganz, ganz viele Leute aussortiert, wo es keiner verstanden hat. Der hat einen Frei aussortiert, einen Petritsch aussortiert, wo alle drum rumstanden und dachten, Alter, was hat der denn jetzt vor?
Ja, richtig.
Der will jetzt hier irgendwelche komischen Pflöcke einschlagen und irgendwelche Leute absägen.
Uwe Boyele aussortiert.
Na gut, den hätte ich auch aussortiert.
Ja, das war jetzt auch nicht ganz ernst gemeint.
Das war bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht muss da mal sowas her und vielleicht müssen da auch unangenehme Entscheidungen getroffen werden, die, keine Ahnung, ich habe keine Innensicht dieser Mannschaft, aber wenn Alexander Meyer mit seiner Art, die er hat und mit seiner unaufgeregten Art, die menschlich absolut sympathisch ist, ich finde es eigentlich auch ein cooler Kerl ist, aber vielleicht überträgt sich dieses auch auf die Mannschaft, dass er dann, wenn er es alles nicht so dramatisch sieht, sieht die Mannschaft vielleicht auch nicht und er hat schon alles gesehen und sagt, ach, das hatten wir hier schon mal, weil diese Erfahrung, die er dann der Mannschaft weitergibt, das ist eigentlich keine Erfahrung, die ich will, dass er die weitergibt, weil seine Erfahrung ist, ja, hier bei der Eintracht ist es so, mir hier geht's mal auf, hier geht's mal bergab, feiern die Fans, dann sind die mal wieder sauer, dann ist mal wieder das. Ich will gar nicht, dass er das weitergibt. Ich will gar nicht, dass es so bleibt wie in den 10 Jahren, wo Meier hier ist. Ich will endlich mal, dass hier mehr passiert. Und da müssen vielleicht auch mal unangenehme Entscheidungen getroffen werden. Und wir haben hier Spieler, mit denen du was anfangen kannst. Ein Stendera ist mit Sicherheit einer, wenn der in einer gefestigten Truppe spielt und neben erfahrenen Sechser wie Reinhardt. Also die Eintracht hat eine geile Doppelsechs. Reinhardt neben Stendera, da würden sich viele andere Mannschaften die Finger nachlecken. Es muss halt nur eingesetzt werden. Eigner ist ein einigermaßen guter Außenbahnspieler. Wir haben hier Leute, Seferovic und Castaños dann vorne, passen in dem Sinne auch gut zusammen, weil der eine ein Abschlussstürmer ist und der andere ist ein umtriebiger Stürmer. Das passt alles zusammen, wenn man es einigermaßen zusammenbaut. Aber vielleicht muss man dann wirklich einen sauren Apfel beißen. Und Leute wie Meier und Russ auch. Russ zähle ich auch ganz klar dazu. Die müssen dann beide Kapitäne, müssen dann auch, wenn es unangenehm ist, von dem neuen Trainer, der kommt dann her, muss die einfach absägen und sagen, hört mal zu, Meier, du bist jetzt auf deine alten Tage, du musst dich in den Dienst der Mannschaft stellen, wenn wir dich brauchen, kommst du die letzte halbe Stunde rein, weil du bist der torgefährlichste Spieler, den ich habe, aber wir müssen hier eine junge Mannschaft ausbilden und wir müssen hier ein anderes Spielsystem aufbauen, was nicht dem entspricht, was ihr hier die letzten 10 Jahre gespielt habt mit du bist hier der Stürmer und du machst ab und zu ein Tor, weil im Endeffekt die Eintracht den Fußball, den kannst du nicht immer so spielen, weil Meier wird auch irgendwann weg sein. Die Eintracht braucht eine Identität auf dem Platz und wo junge Spieler dann auch aufgebaut werden können. Du kannst doch keinen jungen Spieler in diese Mannschaft reinsetzen. Was machen? Dann passiert das ja wie mit Waldschmidt. Dann wird er nach 40 Minuten wieder ausgewechselt, weil er völlig überfordert ist. Aber das ist, glaube ich, auch normal. Es ist, glaube ich, normal, dass du als 19-Jähriger, wenn du in so eine chaotische Mannschaft kommst, du brauchst ja jemanden, an den du dich anlehnen kannst. Und das muss einfach hier irgendwie mal, irgendwann muss das ja mal anfangen, dass man sagt, ey, hier, wir fangen jetzt hier irgendwas an, aber wie du es eben auch schon gesagt hast, die Eintracht fängt irgendwie nichts an. Ich habe das Gefühl, wir flicken immer nur. Dann kommt nächste Saison, wird der nächste Umbruch sein.
Ja, das ist der richtige Punkt. Da wollte ich auch noch was zu sagen. Nämlich, wir rechnen ja jetzt damit, naja, okay, das hatte vorhin auch einer von euch schon gesagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es Marvin oder du, Basti, war, dass eben Stendera, du holst jetzt 2 Spiele im Winter, dann, ach, naja, gerade so gerettet zum spielen wir vielleicht noch mit Pech Relegation, retten uns darüber, aber das ist doch keine Perspektive für Spieler, die mehr wollen. Ein Seferovic, ja, ist weg dann, der ist schon begehrt gewesen dieses Jahr, denke ich, wenn der einigermaßen, die Leute kennen sein Potenzial, dann geht er auf jeden Fall, wird verkauft, ja, oder wird zumindest Interessen geben. Und ob wir uns da so zurückhalten können, können sagen, ach Quatsch, wir brauchen das Geld nicht, komm, Mist, machen wir nächstes Jahr, holen wir noch ein paar Spieler mehr und dann gucken wir mal, ob wir daraus wieder was basteln. Stindera dasselbe, ein Aigner, irgendwann wird er auch mal, das ist auch kein schlechter Spieler, andere Mannschaften erkennen das auch, Scouts sagen dann, Mensch, hier, Aigner kommt bei denen überhaupt nicht mehr zum Spielen. Das ist doch interessant. Wenn da noch Anfragen kommen, wird er sich auch überlegen. Da will ich hier bei so einer Gurkentruppe, wo ich hier jedes zweite Jahr spiele ich gegen Abstieg und dann mit ein bisschen Glück, wenn mal hier Hurra-Stimmung ist, spielen wir auch mal vielleicht wieder um Platz 7 oben. Das ist doch scheiße. Das ist doch keine Perspektive auch für so einen Spieler. Und das merkst du hier, genau das, was ihr hier jetzt auch die ganze Zeit schon wieder gesagt habt. Da muss jetzt auch mal ein bisschen eine Perspektive für die alle gegeben werden und zu sagen dann, uns bringt es eigentlich nichts, die Saison wieder zu retten, weil wenn wir sie gerade so wieder retten und nur so mit alten Spielern, wie du sagst, Mattlung oder sonst was da jetzt so Leute wie der holen und dann vielleicht gerade so die Kurve kriegen, dann sagen die auch, oh Gott, schnell vom sinkenden Schiff, gerade noch so gerettet, naja, das Geld gibt es jetzt auf jeden Fall noch, mal gucken, ob es nicht attraktivere Arbeitgeber gibt. Mhm. Deshalb, also das ist, denke ich, genau der falsche Schritt, jetzt wieder zu sagen, komm, wir holen jetzt wieder Alte und versuchen, das Ding gerade noch so zu schaukeln, sondern jetzt ist eigentlich mal ein Punkt gekommen, geh ein bisschen Risiko. Geh ein bisschen Risiko und guck, zeig denen eine Perspektive, hör auf die Spieler, was sie auch wollen und was sie auch können, insbesondere, was sie wollen, muss ja nicht mal sein, aber wirklich auch mal, es kann nicht sein, dass du hier Spieler wirklich auf Positionen offensichtlich zwingst, die sie definitiv nicht bedienen können.
Ja, will, das sehe ich auch so.
Ich will noch mal ganz kurz, auch wenn wir das Thema jetzt eigentlich schon fast abgehakt haben, ich denke, danach können wir es auch de facto abhaken, nur mal ganz kurz auf das Spiel gegen Gladbach zu sprechen kommen. Und zwar war ich auch insofern sehr enttäuscht von der Eintracht, weil ich eigentlich nicht das Gefühl hatte, dass selbst nach dem 1:3 waren es noch fast 30 Minuten oder über 30 Minuten und ich habe eigentlich kein Aufbäumen gespürt. Also ich habe nach dem 1:3 wirklich nicht gemerkt, dass es nochmal, dass man sagt, okay, da geht, ich meine, wir haben noch über 30 Minuten Zeit, jetzt zeigen wir es denen trotzdem nochmal. Ey, dann machst du es 2:3 und dann bist du wieder dran, dann bist du bis kurz vor Schluss, bist du am Drücker und dann machst du vielleicht noch mit den Fans zusammen, da war ja dann auch, die Fans haben ja probiert, dass das weitergeht und so weiter und so fort. Weißt du, hey, wäre noch ein 3:3 vielleicht möglich gewesen, aber ich habe eigentlich erst so ab der 70. Minute mal kurz gemerkt, dass der Eintracht vielleicht doch nochmal ein Tor erschießen will und dann gab es halt das 4-1-4 und dann war es komplett daneben, ja, da war es vorbei. Aber irgendwie ist mir dann auch viel zu wenig Aufbäumen gewesen, ja, und dahingehend natürlich kommt dazu, dass du dann halt Jagba für Stindera bringst, also das muss man mir dann auch erstmal erklären, ja, also dann sind dann auch wirklich krude Wechsel dabei, aber ist euch das auch aufgefallen, dass dieses Aufbäumen gar nicht so wirklich da war oder viel zu spät kam?
Ja, aber ich finde, das spiegelt das wieder, was ich für einen Eindruck von der Mannschaft in den letzten Monaten, fast schon Jahren habe. Das sind keine Killer einfach. Ich habe mich letzte Woche versprochen mit meinem schlimmen Wort, wo ich sage, wir gehen auf den Platz und blöb. Aber die Eintracht ist keine Killermannschaft. Das sind alles nette Buben, aber da ist keiner, also ich weiß nicht, ich gucke mir jetzt keinen Johannes Flümmern und denke, oh, hab Vertrauen in Johannes, der tritt ja zu Spiel, bla. Das ist alles nix. Da ist nix dabei, wo du denkst, da ist einer, weiß ich nicht. Ich habe auch das Gefühl gehabt, das hat die teilweise gar nicht geärgert. Also die waren einfach, die sind so, ja, der Kopf geht immer nach unten, wenn sowas ist. Und dann probieren die es nicht mehr, die sind dann so verunsichert. Und ja, keine Ahnung, ich lande immer wieder beim Trainer, es tut mir leid. Und da eigentlich muss der Trainer die aufbauen. Und ich habe jetzt das Gefühl, Armin Fee sagt jetzt zum Beispiel, ja, ich habe Fehler gemacht, wir müssen jetzt mal gucken, ob wir das hier wieder stabil kriegen. Und jetzt spielen wir ein bisschen defensiver. Kannst du dir auch noch stellen, ich weiß gar nicht, ob das Problem bei der Eintracht nur die Defensive ist, weil es ist ja auch nicht so, dass wir irgendwie...
Nein, auf keinen
ja, Fall ist es die Defensive. Ja. Weißt du, es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt irgendwie großartig geile Chancen rausspielen. Und er sagt jetzt, wir müssen defensiv stabilisieren, das hört sich für mich an wie eine Drohung. Das hört sich für mich an wie eine Drohung, dass wir jetzt noch unattraktiveren Fußball spielen und jetzt statt 5-1 nehmen wir jetzt vielleicht nur noch 1-0 in Hannover, wunderbar.
Ja.
Aber
er muss ein fucking Konzept finden, auch
offensiv Fußball zu spielen. Da sind genug Defensive auf dem Platz. Ja. Wir hatten Mittelfeld mit Flum und Reinhardt. Das ist jetzt, da erwarte ich keine Schlussfolgerung von einem Trainer, der mir dann nach dem Spiel sagt, ja, wir müssen jetzt Defensive aufstellen. Gut, der wird jetzt wahrscheinlich Castanios rausnehmen, dann spielen noch Meier und Seferovic vorne, dann wird Aigner rechts spielen, irgendjemand wird links spielen, wahrscheinlich stellt er sogar Stindera dahin. Keine Ahnung, was er jetzt macht. Aber ich habe keinen Bock auf so eine Saison. Weil das ist wieder so eine Saison, wo wir, ja, was du vorhin über deinen Stuttgarter Kollegen gesagt hast, ein ähnliches Gespräch hatte ich auch mit jemandem, der Stuttgart zugewandt ist, der gesagt hat, im Endeffekt ist es fast das Gleiche. Der kam her, hat probiert, so ein bisschen wieder Ruhe reinzubringen, genau dasselbe, was er bei uns gemacht hat. Dann hat er gemerkt, er hat ab und zu Pech gehabt, so wie wir das auch auf Schalke hatten, ein bisschen Pech. So, dann kam nach diesem Pech, kam ein bisschen Verunsicherung dazu, da hat er keine Lösung gefunden, hat immer wieder die Aufstellung verändert. Und eigentlich ist das genau das, was er jetzt hier auch macht. Und das fuckt mich richtig ab, weil man muss doch im Kopf irgendwas haben. Und wir können doch nicht jedes Jahr irgendwie irgendwas einreißen, Scherben hinterlassen und die dann einfach wieder einsammeln, um dann am Ende der Saison froh zu sein, dass wir wenigstens wieder am Ausgangspunkt sind. Also ich habe das Gefühl, die Eintracht, die startet irgendwie, keine Ahnung, die Eintracht geht wandern, will irgendeinen Berg erklimmen, läuft ein bisschen hoch, rutscht einmal aus, muss ins Krankenhaus und ist froh, dass es quasi den ganzen Urlaub im Krankenhaus gelegen hat und ist dann nach 2 Wochen, wenn der Urlaub vorbei ist, wieder an derselben Stelle und ist nicht einen Schritt vorangekommen.
Genau, weil gerade eben war auch Bastis Internetverbindung kurzzeitig weg, von daher von den letzten Gemeckere ist jetzt nur ein Teil da. Ich glaube, das ist ein sehr untrügliches Zeichen, dass wir einfach mal das Thema wechseln sollten und vielleicht mal nach vorne gucken. Der nächste Gegner heißt Hannover. Am Samstag 15.30 Uhr. Fee hat schon angekündigt, er will eben besagtes System umstellen, die Defensive stabilisieren, was ziemlich nach einer Doppel-6 aussieht und so wie es aussieht auch mit einem Hasebe hinten als Rechtsverteidiger. Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll, ganz ehrlich.
Ja, du hast ja kaum noch Optionen, ne? Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass Injowski als Rechtsverteidiger de facto gesperrt sein wird, weil dass sein Fehlverhalten zieht logischerweise deutliche Konsequenzen nach sich. So, wen hast du denn auf der Rechtsverteidigerposition noch? Dann kannst du sagen, okay, du stellst, wir haben das alles schon durchgekaut. Hasebe ist die einzig denkbare Option. Auch im Jugendbereich gibt es jetzt aktuell jetzt nicht so viele, wo ich sagen würde, das würde ich denen jetzt auch schon zutrauen. Das ist auch eine brenzliche Situation. Also musst du wohl oder übel aufgrund der Verfehlungen, die du im Sommer gemacht hast, dass du viel zu blauäugig warst und keinen Rechtsverteidiger mehr geholt hast, musst du jetzt einen sauren Apfel beißen, musst versuchen.
Was mit Chandler eigentlich?
Ja, Chandler.
Ja gut, der kam ja in der 52. Minute für Injowski, also dementsprechend denke ich auch eher, dass es leider ich Chandler wird.
Ich fürchte auch
Chandler. Nee, ich gehe nicht davon aus. Ich glaube wirklich, dass Hasebe auf rechts rückt, weil ich nicht denke, dass sowohl Reinhard Stendera oder Flum rausrotieren. Weißt du?
Ich glaube schon. Ich glaube, Flum ist wieder draußen.
Der Einzige, der ein ordentliches Spiel gemacht hat.
Ja, weiß ich nicht. Fand ich jetzt eigentlich auch nicht. Ich hatte auch viele komische Szenen drin. Aber ich tue mich auch echt schwer, einzelne Spiele zu beurteilen, wenn das System eh so chaotisch ist. Aber ich denke auch, dass wir wieder mit Doppel-6 spielen. Und ich hoffe einfach, dass aber die Doppel-6 Reinhard und Stendera ist. Also,
aber wenn er die Defensive wirklich stabilisieren will, klingt das für mich eher nach Reinhards und Flum statt Stendera und Reinhards, weil Stendera ja wirklich der sehr, sehr offensivere Part wäre von den beiden. Und Stabilisierung der Defensive ist für mich immer so ein Stichwort, oh mein Gott, wir spielen hier wirklich am besten mit 6 gelernten Innenverteidigern auf den hinteren.
Ja, was machen wir?
Und das Problem ist, ich meine, Basti hat schon angesprochen, wir spielen hier gegen einen Gegner, der eigentlich... Also wenn wir ehrlich sind, hat er nicht wirklich viel drauf. Ne? Also das ist keine gute Mannschaft nach dem Abgang von vielen Führungsfiguren auf Seite der Hannoveraner, jetzt zuletzt ist ja Stindl gegangen. Das ist im Endeffekt keine tolle Mannschaft. Da spielen ein paar Einzelkünstler mit wie Kiyotake, die wirklich einen Haufen drauf haben, die wirklich auch Mannschaften des oberen Mittelfelds verstärken können. Aber ansonsten ist da einer der absoluten Top-Performer, der Leon Andreasen. Der ist auch schon ein bisschen älter, der ist auch schon 32 und wenn das so stehen bleibt, dann muss man sich auch darüber Gedanken machen. Das ist keine tolle Mannschaft. Normalerweise musst du gegen Hannover einfach 3 Punkte holen. Dass wir aktuell nicht in dieser Verfassung sind, das ist mir auch klar. Aber allein die Tatsache, dass wir aller Wahrscheinlichkeit nach keine 3 Punkte holen, lässt mich noch mehr verzweifeln. Im Optimalfall musst du hier ganz klar gewinnen. Da gibt es keine Ausrede, weil das eine Mannschaft ist, die eigentlich um Abstieg mitspielen müsste.
Ja, ich denke so. Ja, ich weiß gar nicht, ja, ich befürchte es ja vielleicht auch, was der Dennis gesagt hat, dass wir wahrscheinlich spielen mit Reinhards, Hasebe auf der 6 und Chandler rechts oder Hasebe und dann dafür Flum und Reinhards, wenn Hasebe dann für Chandler auf rechts spielt. Aber ich glaube, was Fee eigentlich meint, dass dieses 4-3-2-1, 4-2-3-1, dass das System eher dafür sorgen soll, dass wir defensiv besser stehen als mehr als die Spieler, weil defensive Spieler, habe ich ja schon gesagt, haben wir genug auf dem Platz gehabt. Ich bin gespannt, wen er auf links stellt, wenn er überhaupt Systeme, ne? Dann wahrscheinlich gut. Ich weiß nicht, wie er es macht, also, weil, wenn wir jetzt nur noch mit einer Spitze spielen, wer wird das sein? Seferovic. So, wenn also Stendera nicht auf der 6 spielt, sondern auf der 10, dann muss Meier heraus. Also, ich weiß nicht genau. Ich bin sehr gespannt.
Die Variante, die ich jetzt mehrmals gelesen habe, ist in der Tat Hasebe für Injovski auf rechts. Die zwei Sechser wären Reinartz und Stendera, die einzelne Spitze Seferovic und dahinter Meier, ein Aigner und ein Waldschmidt.
Ja, damit könnte ich sogar fast leben. Also das fände ich gut, weil dann ist Castanhos draußen und du kannst ihn vielleicht dann irgendwann, wenn Waldschmidt sich totgelaufen hat, kannst du ihn dann bringen, weil so ein bisschen, was wir auch vergessen haben anzusprechen, was auch in den letzten Wochen schon auch in der Presse auch oft stand, die Eintracht ist auch zu langsam. Also ich habe jetzt keine Statistiken von irgendwelchen Opta-Leuten, aber ich bilde mir auf jeden Fall ein, dass die Eintracht mit die langsamste Mannschaft, beziehungsweise das Mittelfeld auf jeden Fall, das langsamste Mittelfeld in der Bundesliga. Also da ist kein Tempo drin. Und wenn wir jetzt umstellen, dann will ich rechts Aigner und links Waldschmidt. Da haben wir da wenigstens ein bisschen Schnelligkeit drin. Und vielleicht können Meier und Seferovic mit dem System, da würde ich ein bisschen mehr Hoffnung haben. Und wenn er jetzt aber wieder mit dieser Raute dahin fährt und wir spielen da wieder so ein Chaos und Hasebe war jetzt, wo hat er ihn hingeschickt? In die Eifel zum Ausruhen. Und wenn der jetzt wieder, und dann sehe ich mit der Raute, sehe ich wieder so ein Spiel auf uns zukommen wie in Ingolstadt. Wo eine Mannschaft, die mit ganz einfachen Mitteln, und das vermittelt Frontzeig dieser Mannschaft, ja, ich habe die jetzt ein paar Mal gesehen, auch wenn die jetzt gewonnen haben, gut, die haben Suff gehabt gegen Bremen, Suff gehabt gegen Köln und haben sogar ein Handballtor geschossen. ja, aber die Eintracht, wie gut, wir kennen halt die Eintracht, ich meine, wem erzähle ich das hier? Die Eintracht ist prädestiniert dafür, tatsächlich sogar, und das ist jetzt, ohne dass ich jetzt hier ganz schwarz malen will, aber ich saß auch schon in Hannover, wo die Eintracht 3-0 verloren hat. Und man kann die Uhr noch stellen. Ich weiß gar nicht, wer bei Hannover noch kein Tor gemacht hat, aber wahrscheinlich macht dann Arthur Sobiek, macht dann wahrscheinlich sein erstes Saisontor oder, keine Ahnung, Christian Schulz nach einer Standardsituation, was weiß ich. Also, die Eintracht ist auch noch so ein Kasper, die verlieren dann auch noch in Hannover und unser Aufschwung wird dann sein, dass wir nur 1-0 gegen Bayern verlieren und dann hast du trotzdem 0 Punkte. Ja, und dann, ich hab's ja schon mal hier angesprochen, Gott sei Dank gibt's Weißwein im Hoffenheim Auswärtsblock, da werde ich mich kein Schlüssel mitnehmen, wird einfach eine Weinprobe laufen. Sehr gut.
Zwischen Hannover und den Bayern kommt dann aber noch das Pokalspiel dann als absoluter Downer.
Ja, genau. Dennis, wie siehst du das? Die Partie gegen Hannover, siehst du es ähnlich skeptisch wie wir, ja?
Leider ja. Also außer natürlich, Fee ist heute, gehört zu unseren Zuschauern. Hallo, Armin. Dann denke ich, wird das besser laufen. Aber ansonsten, nee, also ihr habt schon richtig gesagt. Also es ist tatsächlich so, dass dieses System natürlich, es wäre schon schön, wenn es wieder auf eine Doppel-Sechs umgestellt werden würde. Würde auch dafür sprechen, da hat Basti schon recht, dass ich denke auch, dass es jetzt nicht unbedingt an den einzelnen Spielern auszumachen ist, sondern das System allein schon einfach ein bisschen defensiver aufgestellt werden soll. Vielleicht mit einer Doppel-Sechs, das wäre super. Auf links meiner Meinung nach auch ein Waldschmidt eine super Option, weil du einfach auch nur Chipka dann ein bisschen dieses, ich muss nach vorne was machen und muss hinten aufpassen und dadurch bin ich total überfordert und es geht voll in die Hose, nimmst und sagst, okay, Chipka, du gehst zwar auch mal zumindest bis zur Mittellinie bis vor, danach ist fertig, danach läuft Waldschmidt und ihr beiden macht euch so ein bisschen den Raum auf links gegenseitig frei. Denke ich, wäre eine optimale Position, weil da hast du auch einen Waldschmidt, der sich auch mal einen Fehler vorne und Ballverlust erlauben kann. Was ja in dem System bis jetzt, wenn du Waldschmidt da drin hattest und er hat einen Ball verloren, dann hieß es, oh, gegen Oczipka. Und Oczipka hat ungefähr neben Waldschmidt gestanden und da haben beide geguckt, oh verdammt, naja, okay, dann wird es immer heiß. Mhm. Dementsprechend lässt das auch für mich diese Option mit Waldschmidt auf jeden Fall für dieses Hannover-Spiel zu. Und generell ansonsten, was ihr da alles gesagt habt, stimme ich euch voll und ganz zu. Also ich hoffe mal, dass ich hätte auch lieber einen Hasebe auf rechts, dass ich das jemals sage, hätte ich nie gedacht, aber ich hätte gerne Hasebe auf rechts statt einen Chandler und ja, keine Ahnung, also aber ansonsten denke ich, es ist was drin, wenn wir aus den Fehlern der letzten Spiele was lernen und auch mal ein bisschen mutig was machen, wenn wir mit derselben Scheiße hinfahren wie jetzt am Samstag,
ja, bin ich mir sicher, da holen wir mit Ach und Krach einen Punkt. Aber dann wirklich mit dann Dusel und wahrscheinlich die drückend überlegen, wo man sich auch überlegen muss, ich habe es ja auch schon gesagt, Hannover drückend überlegen, da werde ich ja schon bekloppt. Aber gut, ist ja alles noch nichts gelaufen und wir haben ja auch noch fast eine Woche zum Trainieren. Und ja, schauen wir mal, was es gibt.
Von Dienstag bis Samstag fast eine Woche, hervorragend.
Naja, ja.
Ich habe jetzt schon keinen Bock auf das Spiel.
Das wird halt so ein typisches Eintracht-Spiel. Ich erinnere mich, glaube ich, an vor 2-3 Jahren. Ich glaube, was vor 2 Jahren, letzte Fehlsaison, haben wir dann auch ziemlich blöd 0-1 dort verloren. Das war ein ganz widerliches Fußballspiel. Genau. Irgendwie war die Zeit ähnlich trist, wie sie heute ist. Und ja, ich bin skeptisch, dass es irgendwie einen Aufwärtstrend gibt, aber wir haben unsere Skepsis hier schon deutlich geteilt. Wir müssen da, glaube ich, auch mal einen Haken jetzt dran machen. Bringt ja nichts, wenn wir alles tot und kaputt reden. Es gibt ja noch ein paar andere Themen, die wir so haben. Ich will noch mal ganz kurz dazwischen grätschen und will eigentlich noch mal auf die Stimmung zu sprechen kommen, was du vorhin nämlich gesagt hast, Basti, auch wenn wir jetzt hier bei dem neuen Gegner sind. Mir ist auch aufgefallen, dass die Stimmung unter den Fans ja doch sehr gespalten war, wie du gesagt hast. Der gute Herr Stein hat ja den Oberrang kritisiert, ne? Hat ja gesagt, hier, was ist los mit euch, keine Stimmung und so weiter und so fort. Und dann am Ende ging es ja dann auch darum, so wenn ich das richtig vernommen habe, dass auch kritische Stimmen dann gegenüber der Mannschaft laut wurden, ne? Hat das irgendjemand noch mitbekommen? Nee, ne?
Nee. Ja, ne? Ja, ich habe das mitgekriegt, dass es, was du eben gesagt hast, mit dem, was unter den Fans, und dass auch die Stimmung Richtung Mannschaft gekippt ist, weil ich das Gefühl habe, das hat sich in Ingolstadt, in Ingolstadt im Auswärtsblock haben die Leute zum ersten Mal gepfiffen.
Haben auch gepfiffen am Ende, das wollte ich nochmal wissen. Okay, alles klar. Also du siehst, es gibt auch hier einen gefährlichen Trend, wo man auch als Verein oder als Mannschaft auch mal gegensteuern muss. Ne? Wir haben ja in den letzten Wochen schon immer häufig gesagt, dass auch langjährige Eintracht-Fans irgendwann genug haben und es zeigt sich, dass es auch hier wieder im zunehmenden Maße der Fall ist. Mhm. Gut, jetzt nur so weit. René, wie ist die Themenauswahl für die kommenden Gespräche?
Bevor wir auf die Diskussion zu Heidel, Schalke und Held zur Eintracht vielleicht kurz kommen können, habe ich mir diesmal erlaubt, einen kleinen Dummschwätzer der Woche rauszusuchen, und zwar unseren allseits geliebten Eintracht-Twitter-Account, den mich heute maßlos aufgeregt haben mit ihrem hervorragenden Tweet.
Ja, diese geile Statistik. Der.
Ja genau, auf die letzten 3 Bundesliga-Niederlagen mit mehr als 3 Toren Differenz reagierte unsere SGE im nächsten Spiel mit 2 Siegen und einem Remis. Ich frage mich, wie man in einem Spiel, weil sie schreiben Einzahl, mit 2 Siegen und einem Remis reagieren will. Und wen interessiert in dieser Saison eine so verfickte Statistik?
Diese ganz ehrlich, die haben überhaupt keine Ahnung von der Scheiße, die sie da machen. Ich habe jetzt gedacht, mit hier dem Wunderheile, ehemaliger Kommentator bei Sport1, Sky und so weiter, wird jetzt alles besser werden, weil ich irgendwie gedacht habe, das fällt ja auch in seinen Verantwortungsbereich, er auch das ein oder andere Mal diese Twitter-Maschine bedient hat. Aber es funktioniert nichts. Es sieht alles aus wie Scheiße. Lasst es mit Social Media sein. Schickt Brieftrauben irgendwo dahin, wo ihr wollt. Gebt eure Stadionhefte. Das ist das Metier, was ihr könnt. Aber mit Twitter habt ihr leider überhaupt nichts am Hut. Das funktioniert nicht. Ich habe heute eine Frage gestellt und es war eine ganz simple Frage. Es war keine provokante Frage. Es war eine Frage, die sich nur damit bezog, ob heute denn um 15.30 Uhr Training sei. Es war durchaus möglich, verschissene Statistiken in diese Twitter-Maschine zu senden. Eine Antwort konnte man mir nicht zustellen. Ich danke dafür. Das Konzept der sozialen Medien wurde hier eindeutig nicht verstanden. Vielleicht sollte man es lassen. Vielleicht sollte man diesen Kanal einfach bloggen, weiträumig umfahren, ja, aber irgendwas tun, damit ich diesen Mist nicht mehr sehen muss. Denn jeder, der damit Geld verdient, der sollte wissen, wie das funktioniert. Und da ist es offensichtlich nicht der Fall. Natürlich können sie sinnlose Scheiße retweeten. Sowas funktioniert ja immer gut. Irgendein Fan, der Eintracht schreibt oder vielleicht noch möchte gern ein tolles Bild gemacht hat, weil er irgendwie seine hässliche Kacktorte da mit SGE-Zeichen verziert hat. Das ist schön für dich, aber es ist nicht der Wert von Social Media. Tut mir leid, wenn ihr es nicht verstanden habt.
Ich glaube aber, kam das nicht sogar raus, dass die Eintracht das gar nicht so selber betreibt, sondern dass diese Tweets, die der René eben angesprochen hat, dass die so genau. von Opta, dass die das übernehmen. Und die haben doch damals die Scheiße mit Modest gebaut. Und
da kam es
doch raus, dass die Eintracht ihr Passwort den Opta-Leuten gegeben hat. Und die posten dann so einen Dreck. Aber den Opta-Leuten kannst du das nicht mal vorwerfen, weil die Opta-Leute wissen mit Sicherheit nicht, wann
das Training ist. Nee, also, die trennen das ja. Die haben ja einmal, für die Statistiken haben sie den Opta-Leuten ja den Zugang gegeben, aber die machen nicht die alleinige Arbeit. Opta haut nur die Statistiken raus. Das heißt, es sitzt trotzdem jemand an seinem, was weiß ich, was er da hat. Vielleicht hat er auch nur so ein iPhone, was weiß ich. Vielleicht hat er noch die erste Version des iPhones und dann kann man das natürlich schlecht sehen. Dann tut es mir leid, okay, dann will ich mich nicht aufregen. Aber wenn ich davon ausgehe, dass wir hier in Profivereinen sitzen haben und wenn ich mir dann auch da mal überlege, wie das andere Profivereine machen, wie die Leute versuchen, Fans einzubinden. Hallo, ich bin vielleicht nicht mehr die Zielgeneration, ich bin 31 Jahre alt, okay, von mir aus. Aber es gibt lauter 13, 14, 15-Jährige, die diese Sachen nutzen, die auch Geld von ihren Eltern zur Verfügung haben und es eigentlich der Eintracht nur entgegenwerfen. Aber genau die muss ich auch einfangen.
Boah! Sorry.
Was denn?
Sorry. Nee, alles rum, okay, ich hab 3-2 gemacht und einen riesen Freistoß. Sorry. Ach du liebe Zeit.
Wenn ich diese Chancen nicht nutze, brauche ich mich on the long run auch nicht ärgern, dass ich irgendwann von anderen Vereinen abgehängt werde. Das ist jetzt vielleicht nur ein kleiner Teilbereich, aber wenn ich nicht von anderen Mannschaften lerne und selbst mein eigenes verschissenes Süppchen koche, dann wird's halt auch nichts.
Es passt halt einfach zur Professionalität in Gänze. Wenn du dir halt alle Teilstücke zusammen anguckst, ist das halt einfach ein Riesenmoloch, durch das du dich da bewegst. Ich meine, gerade jetzt in der Situation hättest du so viele Möglichkeiten, da die Stimmung ein bisschen aufzufangen, ja, auch mal irgendwie so ein Goodwill zu zeigen, dass die Stimmung von den Fans irgendwie ankommt. Stattdessen machen sie halt ihr Standardrepertoire mit irgendwelchen dahergeschwurbelten Statistiken und wenn du dir die Antworten anguckst, die auf dieses Ding kommen, die heizen das Ding damit halt nur noch weiter hoch.
Um die Ohren, ja.
Ja? Also da brauchst du dich halt auch nicht zu wundern, sagen,
da fühlt man sich auch noch provoziert.
Ja, natürlich. Da brauchst du dich halt auch nicht zu wundern, wenn demnächst dann im Blog dann wieder die Stimmung überkocht, ja. Aber nun gut. Demnächst kommt ja Horst Held von Schalke zu uns und dann wird ja alles viel besser. Marvin, was sagst du dazu?
Ja, also das
gibt es dafür Quellen? Ich wollte es mal wissen, weil ich habe es letzte Woche getwittert und das war ein Scherz. Gibt es tatsächlich Quellen schon dafür oder was?
Also ich fange mal an, weil der René mich jetzt kurz angesprochen hat. Ich hatte vor ein paar Tagen wirklich nur nachts darüber nachgedacht und habe auch, ich wusste gar nicht, dass du es getwittert hast, vielleicht habe ich deinen Tweet gelesen und nehme ihn jetzt an mich und habe ihn in Gedanken wahrscheinlich verarbeitet und habe auch genau über so eine Situation nachgedacht. Ja, und deine Frage zu beantworten, die Rundschau für Eintracht-Verhältnisse, ein relativ seriöses Medium, hat diese Frage in den Raum geworfen. Also das ist jetzt keine typische Bildente. Der Alfred Draxler läuft jetzt nicht dreispurig auf der Autobahn und erzählt uns solche Lügengeschichten, sondern es ist wirklich so, dass die Rundschau damit kokettiert hat. Und insofern darf man schon davon ausgehen, dass es diese Planspiele zumindest in Gedanken gibt. Ich würde es nicht gut finden. Also die Frage stellt sich natürlich für wen, ob er den als Substitut kommt für einen Hübner oder ob er sagt, ob die Option da wäre, die Position von Bruchhagen einzunehmen. Sowohl als auch, ich finde nicht, dass Horst Held mit dem Geld, was er auf Schalke hatte, sonderlich viel Gutes gemacht hat.
Also die letzten Vermutungen in irgendwelchen ins Internet oder auf Druckerzeugnis geschriebenen Texte waren in der Tat die Überlegung, dass ein Horst Held ein Nachfolger für Bruchhagen sein könnte.
Mhm. Ja, Basti, du bist schon sehr erfreut.
Ja, ich habe das, also wie gesagt, ich habe das irgendwie, ich weiß gar nicht, wo die ersten Heidelgerüche aufkamen. Ja, ich habe, also ich weiß gar nicht mehr genau, was ich getwittert habe. Ich habe, glaube ich, Heidel zu Schalke getwittert, Bruchhagen geht und Fee und Held. Also das ist einfach so diese Kausalkette und das macht mir schon ein bisschen Angst, weil A würde das heißen, dass Fee hier immer noch ist. Die beiden sind zusammen in Stuttgart Meister geworden 2007. Beide dadurch meiner Meinung nach völlig überbewertet worden im Nachklang. Weil wie du es gesagt hast, was Held nach der Meisterschaft auf Stuttgart für Erde hinterlassen hat, was für Spieler der geholt hat, der hat die Stuttgart, das musste alles Freddy Bobic ausbaden, dass Stuttgart irgendwie, keine Ahnung, Marika, Everton und wen er alles geholt hat. Auf Schalke hat er auch oft Spieler gehabt, wo die Schalke dann nicht mehr losgeworden ist, hier wie Boateng und Albert Streit und was weiß ich alle. Und für mich wäre das ein Worst-Case-Szenario, wenn wir hier mit Hübner, Fee und Horst Held, wenn das unser Dreigestirn ist, was uns in der Zukunft führen soll, dann kann man fast schon die ganze Runde machen, weil ich weiß es nicht, weil da weiß ich nicht, da werden glaube ich eher Deckel in irgendeiner Pilzstube befüllt als
irgendwelche Statistiktafeln. Weißt du, aber es wäre ultimativ typisch für die Eintracht, denn während Schalke dann Dinge richtig macht und mit Heidel wirklich einen ultimativ kompetenten Manager holt und zusätzlich genau. auf der Trainerposition ja. endlich Glück gefunden hat, versammeln wir dann die Inkompetenten zusammen, ja, und rühren genau. dann weiter im Mittelmaß rum, ja, und dann haben wir dann auch so ein Glück und dann kriegen wir wahrscheinlich den einen oder anderen Spieler, der mittlerweile bei Schalke auf der Bank sitzt für nur noch 3 Millionen oder so, ja. Also das sind halt natürlich alles Planspiele. Ich finde Horst Held grundsätzlich, finde ich den nicht ultimativ unsympathisch.
Oh doch.
Nee, das darf man auch nicht. Das darf man auch gar nicht, wenn wir jetzt hier sprechen, wenn ich zum Beispiel sage, oh, Held will ich nicht. Ich finde Hübner, Fee und Held, die drei, das sind überragende Typen. Mit denen würde ich gerne 8000 Schlüssel zusammen kriegen. Und ich würde mit denen überall, keine Ahnung, die ich zu meinem Geburtstag einladen. Aber das heißt ja nicht, dass sie auch gute Arbeit leisten, weil ich wirklich das Gefühl habe, die drei, die genießen das Leben zu sehr, als dass sie eine professionelle Arbeit in dem Sinne machen, glaube ich. Ich will denen jetzt nichts unterstellen, aber Horst Held macht den Eindruck für mich auch, wenn er da in Schalke auf der Tribüne hockt und eine Kippe nach der anderen raucht. Und Armin Fee ist, glaube ich, auch kein Kostverächter, sage ich mal. Die haben sich dann hier versammelt und die ziehen dann durchs Frankfurter Nachtleben, während andere Leute zu Hause sitzen und sich irgendwie Gedanken machen. Und der Umkehrschluss ist ja zum Beispiel, Thomas Tuchel ist ja das perfekte Gegenbeispiel. Mit dem möchte ich mal Wasser trinken gehen, aber er ist halt ein geiler Trainer. So. Und ja, das
ich glaube, ich bin auch nicht sicher, dass ob Thomas Tuchel überhaupt noch Wasser trinkt.
Nee, da wahrscheinlich Haferdrink.
Also insofern. Okay. Ja, genau so ist es im Endeffekt. Ne? Und ich denke, das ist momentan auch nur ein Gerücht, was rumwabert. Wir müssen sowieso sehen.
Das ist leider fast schon zu logisch. Der ist ja in Schalke auch Sportvorstand. Ja. Und wir suchen ja, der Nachfolger von Bruchhagen ist ja Hellmann, also in dem Sinne. Und wir suchen ja jetzt einen dritten Mann. Wir haben diesen Frankenbach oder wie der heißt, für die Finanzen, Hellmann für Marketing und internationale Sachen. Und jetzt suchen wir einen mit Stallgeruch und die Eintracht. Wir kennen das Wort ja. Was hat Bruchhagen immer gesagt? Der muss Stollenschuhgeruch haben.
Auf jeden Fall. Ja, gut.
Ja, genau. Super. Und dann haben wir jetzt hier Horst Held als dritten sitzen. Na, dann können wir aber echt hier langsam zumachen. Weil dann haben wir von langfristiger Entwicklung haben wir gar nichts mehr. Weil das hast du bei Schalke. Die Schalke ist ja die Eintracht in groß. Also Schalke ist ja die Eintracht eine Stufe höher. Da ist ja genau das Gleiche. Die kommen jedes Jahr nicht voran. Dann holen die Matteo, dann holen die den. Haben 8000 Spieler, die immer austauschen, nicht zufrieden sind. Oh, also das, mir würde das arge Bauchschmerzen bereiten.
Dennis?
Oh, ich möchte dazu gar nichts sagen. Also wie ihr schon gesagt habt, das ist so ein Szenario, darüber will ich überhaupt nicht nachdenken. Ich kannte das Gerücht zum Glück noch nicht. Sonst hätte ich jetzt schon die letzten Tage Magenschmerzen gehabt.
Kalt erwischt.
Ja, aber es ist definitiv was. Sympathisch sind sie alle drei. Das habt ihr ja auch schon gesagt. So im Endeffekt lustige Typen. Aber um da wirklich uns weiterzubringen, dann also bitte ein anderes Trio oder zumindest, also Hübner macht ja seinen Job alles wirklich im Großen und Ganzen, fand ich jetzt bis jetzt nicht schlecht. Wäre auch idiotisch, da jetzt drüber nachzudenken, wer soll da die Nachfolge machen, aber ihr habt völlig recht, mit selbst ein Fee, wenn er sich jetzt so den Boden hier verbrennt und hier nicht irgendwie jetzt noch eine Entwicklung drin ist, ist selbst der für mich schon vom Tisch. Hm. Und dann noch einen Horst Held zu holen, da hast du ja wirklich, also hoffen wir mal, dass sie nicht komplett wahnsinnig geworden sind und dann können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass dieses Szenario hoffentlich am Ende nicht so besteht. Aber
damit Jens Lehmann noch
hinterher, aber zwar
Horst Held und Lehmann haben auch ein gutes Verhältnis.
Okay, ich merke schon, es wird immer schlimmer.
Eine Sache habe ich noch, Jungs, und zwar nicht zum Thema Horst Held und so weiter, sondern ihr habt sicherlich auch davon gehört gehabt oder gelesen gehabt von dieser Eintracht-Hauptsponsor eventuell vor Absprung wegen zwar auch erst Entscheidung im November wohl, aber aufgrund des, ja, ich weiß gar nicht, der Entwicklung der Eintracht auch momentan natürlich eine Sache, wo man gucken muss, ob sich da Alfa Romeo, beziehungsweise ist ja Tochter von Fiat, ob die dann überhaupt noch bereit sind, diese 6 Millionen uns auch weitere Jahre zu geben.
Hast du das gelesen?
Das war jetzt auf hessenschau.de, war das war große Überschrift Eintracht Hauptsponsor vor Absprung. Und ich hatte auch in irgendwas anderem, Transfermarkt oder sowas, da war ein ganz kurzes, aber eigentlich wieder nur darauf Bezug genommen. Also das war jetzt so die Hauptquelle, wo ich es her hatte.
Oh, interessant.
Okay. Ja, das hatte ich jetzt noch nicht.
Ja, die haben die Option verstreichen lassen.
Genau.
Also die Alfa Romeo hätte irgendwie den Vertrag verlängern können und die haben es jetzt ausfallen lassen.
Das ist die Vorrechtsfrist, sozusagen. Also das wird jetzt wieder frei vergeben.
Ja. Okay. Stark. Eigentlich,
ja, das passt halt irgendwie so in dieses Gesamtbild des professionellen Vereins Eintracht Frankfurt.
Also ehrlich gesagt, ich hatte das noch nicht gehört. Ich bin jetzt so kalt getroffen worden wie der Dennis mit dem anderen Heldgerücht. Und ich muss ehrlich sagen, das ist eine harte Nummer. Das ist ein deutlicher Fingerzeig in die falsche Richtung. Und ich denke, spätestens jetzt sollte den Verantwortlichen durch so eine Aktion, schlimm genug, dass es wieder ums Geld gehen muss, damit den Verantwortlichen mal vielleicht eine Leuchte hier aufgeht. Aber wenn das wirklich der Fall ist und wenn Alfa Romeo hier schon zeigt, beziehungsweise Fiat, nee, unter den Konditionen, bei dem Verein haben wir da keinen Bock drauf, dann kann es auch von der Seite aus kein weiter so geben.
Nee, das zeigt halt ganz klar, dass du ohne halt ein schlüssiges Konzept da halt auch keinen Sponsor oder keine Firma in der Größe mehr an Land ziehen kannst. Das zeigt halt einfach, wie professionell der Verein da momentan agiert, wie groß die Auswirkungen von solchen Situationen sein können. Und das ist dann so dieser erste Nagel in dem sprichwörtlichen Sarg, ja.
Interessant. Ja. Ich bin sprachlos. Ich kann jetzt auch dazu nichts mehr sagen.
Ich glaube einfach, dass so, ich weiß nicht, Alfa Romeo ist jetzt wahrscheinlich ein Unternehmen, was auch internationaler unterwegs ist. Ich glaube, dass so Firmen auch oft zur Eintracht kommen und dann einigermaßen überrascht sind, ich drücke es jetzt mal moderat aus, wie einfach hier noch diese Verhältnisse sind, was Marketing und so betrifft. Also ich glaube auch, dass die Nike-Leute hierher gekommen sind und gedacht haben, uiuiui, also hier ist noch einiges zu tun. Die haben da, glaube ich, ein bisschen mehr Vorwissen vorausgesetzt. Und das kann ich mir bei Alfa Romeo ähnlich vorstellen, dass die gedacht haben, geil, die Eintracht ist eine geile Stadt, die Eintracht, aus der kann man was rausholen, und kamen dann hierher und haben gedacht, oh jo.
Das ist ja wieder dieses Ironische im Endeffekt. Du denkst, es ist irgendwo vielleicht eine größere Stadt, eine Weltstadt, hier sitzt relativ viel Geld, ich denke, das kann man unbestritten so lassen. Hier gibt es viele höchst professionelle Unternehmen und dann denkst du, na gut, dann muss es ja beim Fußballverein einigermaßen ähnlich sein. Und dann
ist hier ein Taubenzüchterverein.
Das irgendwie mal die Bundesliga geschafft hat und halt irgendwie noch über Wasser gehalten wird. Ich meine, das ist jetzt alles schlimmer, als wir es jetzt machen. Also wir machen es jetzt schlimmer. Das ist jetzt, wir drastifizieren das jetzt schon einen Tick. Aber ich denke, dass es schon genauso ist, wie der Basti das sagt, dass sich einige, gerade die mit dem deutschen Bundesliga-Geschäft vielleicht nicht hundertprozentig viel zu tun haben und diese Verhältnisse nicht kennen, weil ich glaube auch bei Hannover 96 wird es nicht großartig anders sein. Ja? Mhm. Da ist es auch vielleicht ein besserer Taubenzüchterverein. Ja? Und wenn ich dann mal runtergehe, keine Ahnung, wenn bei Darmstadt irgendwann mal darum geht, hier professionellere Strukturen zu schaffen, da werden ja auch alle mit den Ohren schlackern. Das geht, solange der Erfolg halt da ist und so, die Euphoriewelle. Aber das ist halt das Problem, was die Eintracht hat. Die ist nicht auf allen Ebenen hochprofessionalisiert und dann gibt es dann weniger Argumente für Sponsoren, hier dem Ganzen treu zu bleiben. Was natürlich auch immer das Risiko ist, wenn du hier nicht angestammt bist, viele Jahre mit der Eintracht schon gelebt hast. Das ist dieses Stay and Go. Das ist halt, du schaust dir das an und irgendwann sagst du, nee, das macht keinen Sinn mehr für mich. Auf einem größeren Niveau hast du es halt mit den Scheiß in England oder so. Ne? Aber gut. Ist interessante Entwicklung. Ich denke, wir sollten die auf jeden Fall weiterverfolgen.
Auf jeden Fall, weil das natürlich auch Auswirkungen hat, wenn jetzt es um die Planung auch für das kommende Kalenderjahr geht, dann bist du ja auch unmittelbar in der Transferphase jetzt dann im Winter. Das hat natürlich dann auch darauf Auswirkungen, wenn du eben keinen Sponsor mehr in der Größenordnung hast. Ist natürlich auch die Frage, was kannst du eventuell noch an Verpflichtungen dann durchführen?
Ja, gut, aber das ist ja nicht für diese Saison, ne? Das ist ja dann schon eher perspektivisch. Also ich glaube,
es ist ab Sommer, aber trotzdem musst du ja dann auch planen, wenn es halt einfach wieder darum geht, was musst du an Gehältern etc. bezahlen, welche Verträge laufen aus. Also da gibt es halt ja schon eine ganze Menge von Dingen, die du dann da berücksichtigen musst.
Hatten wir das nicht sogar schon mal, was du eben ansprichst? Hatten wir nicht die Situation damals, bevor Krombacher kam für so eine Übergangssaison irgendwie?
Ja.
Wo der Bruchhagen dann genau das gesagt hat, was du eben gesagt hast, so von wegen, ja, wir haben jetzt hier noch keine Planungssicherheit und das, weil die Kaderbudgets bei der Eintracht sowieso auf Kante genäht sind, also das Szenario, was du gerade gesagt hast, finde ich
ist
gar nicht
mal so neu für die Eintracht,
das stimmt, ja. Guter Punkt, ja, ich habe es mit Krombacher schon wieder verdrängt, aber es ist genau so, ja.
Ja, es war genau dieselbe Situation, die wir quasi jetzt skizziert haben, von daher ist es spannend. Ich glaube, da kann dann natürlich auch so eine Kehrtwende auf dem Platz dann auch das Thema dann da ein bisschen bereinigen, ja. Wenn man sich jetzt wirklich zeigt, dass die Mannschaft sich irgendwie fängt, wenn du ein Konzept präsentieren kannst, wenn du vielleicht auch ein bisschen Perspektive bieten kannst, das bedeutet halt aber auch unweigerlich, dass du jetzt die nächsten Spiele mal Gas geben musst, ja. Vor allen Dingen halt kommenden Dienstag auch, wenn es heißt Pokal, da kannst du dich halt nicht irgendwie 3-0 abwatschen lassen.
Nee. Das stimmt. Ich will jetzt nochmal ganz kurz was anderes ansprechen, und zwar jetzt nicht direkt von der Eintracht, das ist mir aber jetzt gerade aufgefallen, bevor ich es vergesse, beziehungsweise ich habe es heute Mittag mir markiert. Und zwar, wer weiß nicht, ob der eine oder andere noch den Erik Wille kennt, der war mal bei der Eintracht, damals noch bei der U23, hat auch sämtliche Jugendmannschaften bei der Frankfurter Eintracht durchlaufen, ist dann irgendwann zu Duisburg gewechselt. Mit dem hatte ich mich irgendwann mal auch unterhalten, da war der irgendwie so 18, 19, wo habe ich den getroffen? Natürlich, der war selbst ich mal in einem Club unterwegs. Naja, ja, das ist so die alte Zeit. Naja, auf jeden Fall muss der jetzt mit 22 Jahren seine Karriere beenden, ist auch heftig im Endeffekt, ne? Wenn du dir überlegst, es geht eigentlich nur in Anführungsstrichen um eine Hüftverletzung und der muss jetzt seine Karriere beenden, das ist schon nicht ganz so ohne.
Wo war der? Bei Duisburg war der noch.
Bei Duisburg war er jetzt zuletzt, ne? Ist hat auch nicht so wirklich auf einen grünen Zweig gekommen, hat nicht so richtig häufig gespielt, aber das hing halt auch mit der Verletzung zusammen, die jetzt schon im Sommer, glaube ich. Nee, ich glaube, die ist dann schon relativ früh aufgebrochen. Es ist dann, ja genau, im Dezember 2014, das ist halt auch mega kacke, ne? Aber gut, manchmal verläuft das halt nicht so. Das ist schon schade.
Ja, definitiv. Das sind halt die Risiken, die du einfach in so einem Profi-Sportgeschäft auch hast, da kann es manchmal hochgehen und manchmal geht es auch einfach sehr schnell dann nicht mehr weiter. Das ist
Hoffentlich hat er sein ganzes Leben nicht nur auf Fußball abgestimmt. Ich weiß jetzt nicht, wie dein Eindruck dann war, ob es ein totaler Hohlroller war. Nee, oder
ja, also trotz der 18 Jahre, der war da halt natürlich auch schon gerade. Ja, er hat schon ein bisschen was getrunken oder so, aber das ist ein smartes Kerlchen. Also der wird wahrscheinlich auch, ich glaube, der hat ein Abitur auf jeden Fall und der wird jetzt wahrscheinlich sein Studium fortsetzen. Ich habe jetzt irgendwie gehört, dass es jetzt in Sachen Sportmanagement-Studium oder Management-Studium irgendwas laufen soll. Also wenn diese Möglichkeit
noch Glück im Unglück.
Ja, wenn diese Möglichkeit gegeben ist, dann musst du ja auch sagen, hallo, mit 22, da bist du voll akzeptabel im Studienalter, läuft ja bei ihm.
Ja. Also von daher vielleicht dann sogar noch
besser als
Glück im Unglück quasi, ja.
Wobei mit 37, oder egal. Dann solltest du als Fußballer genug Geld verdient haben, ja. Naja.
Kommt drauf an, oder du wirst halt Trainer bei Remscheid oder sowas zum Beispiel.
das muss ich mir gleich wieder angucken, um auf bessere Laune zu kommen.
das funktioniert in der Tat. Ich habe es mir letztens auch noch zweimal angeguckt. Also wenn man schlechte Laune hat, das geht sowas von gut. Da hat man so eine perfekte Stimmung danach. Also hervorragend. Diese Empfehlung kam von demselben Menschen, der jetzt eine Reihe an Empfehlungen in dieses Dokument geschrieben hat. Herr Basti.
Was? Ach so. Empfehlungen sind wir schon.
Ja,
ich habe eigentlich gedacht, wann du mich endlich auf Hashtag die Mannschaft ansprichst, weil jetzt haben wir doch endlich mal ein lustiges Thema, was die Mannschaft betrifft.
Also dann erzähl.
Ich finde dieses ganze Thema, was momentan irgendwie rauskommt, finde ich schon mehr oder weniger spektakulär durch diesen ganzen Spiegelenthüllungen und so ein Kram.
Ja, aber mal ganz ehrlich.
Und ich bin einigermaßen amüsiert, muss ich sagen. Mich amüsiert das sehr. Also ich bin gar nicht schockiert, weil das war ja eh klar. Also Deutschland ist mit Sicherheit nicht das einzige Land, was die WM nicht gekauft hat. Das ist ja auch, kann ja keinen mehr schockieren, aber ich bin einigermaßen amüsiert, das momentan zu beobachten, wie die verschiedenen, ich nenne es mal Presseinstitutionen, sich gegenseitig gegenseitig befeuern. Und in meiner Kategorie, du hast vorhin schon angefangen mit Dummschwätzer der Woche, da ist für mich ganz, ganz vorne der Alfred Draxler dabei. Das ist ja, es ist ja unfassbar, wie diese alteingesessenen Leute jetzt probieren, irgendwie reflexartig den DFB zu verteidigen, ohne auch nur mit einer Silbe irgendwie zu erwähnen, dass die Leute, ich glaube, also mich interessiert gar nicht, ob dieses Sommermärchen gekauft war, sondern mich interessiert eigentlich, woher dieses Geld kommt, wo auch in dem Artikel, ich habe den hier liegen, da stehen Kontonummern drin. Also ja, das haben wir für ein Kulturprogramm, das wurde dann abgesagt und dann haben wir uns nicht mehr drum gekümmert. Hallo, das sind 7 Millionen Euro, was ist los mit den Leuten? Also ich hoffe, dass da noch einiges aufgeklärt wird, dass die Leute da dranbleiben, weil zur selben Zeit von diesem Herrn Louis Dreyfus hat nicht nur der DFB Geld gekriegt, sondern ich erinnere daran, dass zu der gleichen Zeit auch ein gewisser Uli H. auch von dem Geld kassiert hat und das gab es mit Sicherheit nicht umsonst, wie das vorher erzählt wurde.
Ja. Nee. Die spannende Frage ist ja eigentlich noch, oder der Punkt, auf den es sich fast lohnen würde zu wetten, nämlich der Punkt, den der Max auch im Rasenfunk angesprochen hat, ist ja nicht, ob gekauft wurde oder nicht, sondern an welcher Stelle in dieser Hierarchieebene du den ersten erwischst, der kein Geld genommen hat. Das ist ja eigentlich eher die spannende Frage. So, wie viel kannst du oben wegstreichen, was sich Kohle genommen hat oder was Geld bekommen hat und wann kommst du zu dem ersten, der mal wirklich nach den richtigen Regeln irgendwas an der Stelle bekommen hat oder gemacht hat. Also das ist ja eher noch so die spannende Frage, weil dass da irgendwie Geld geflossen sind und dass die sich da alle irgendwie den Kram zurechtgekauft haben, also das dürfte jetzt mittlerweile ja echt eigentlich keinen mehr verwundern nach diesen ganzen Geschichten, die da vorher gelaufen sind.
Die gehen dieselbe Schiene und sagen, das war aus Versehen eine Überweisung wie bei der Deutschen Bank, diese 6 Milliarden heute.
Ich bin gestolpert und habe aus Versehen
dicke Finger gehabt auf der Tastatur.
Genau, ja. Auch das richtige Konto mit dem richtig angegebenen Verwendungszweck und ich habe es rein zufällig auch noch als Spende irgendwie bei der Steuererklärung mit angegeben. Alles reiner
so
Zufall.
Ist es, genau.
Natürlich.
Reiner Zufall.
Ja, natürlich. Kann alles mal passieren, die feinen Herren. Aber der Beckenbauer ist interessant, der wurde heute bei Sky, er wurde ersetzt, also er ist momentan nicht gerade keinen Bock rauszugehen.
Der ist halt auch in der schwierigen Position und ehrlich gesagt habe ich mich auch damals schon gewundert, dass er solche Dinge überhaupt leistet, weil ich würde jetzt sein, also ich will ja nicht böse sein, also ich habe ihm diese Managementaufgabe auch nicht so vollends zugetraut. Zwar natürlich als Grüßonkel und Maskottchen und als Symbolbild auf jeden Fall, aber dann die weitergehenden Aufgaben, das hat mich schon ein bisschen gewundert, dass er da so viel macht. Wir werden sehen, ob da noch mehr bei rumkommt. Aber gut, wir wissen ja, auch Beckenbauer hat nie irgendwelche Sklavenarbeiter gesehen. Insofern glaube ich noch an die heile, bunte Welt.
Ja, und Franz Josef Strauß hat ihn damals auch, glaube ich, kurz angerufen, als es darum ging, dass das Finanzamt gleich bei ihm vor der Tür steht. Also ich glaube, in München allgemein und dieses ganze Filz aus DFB, Bild-Zeitung und Bayern München, Adidas, diese ganze, da sind bestimmt einige, die schon ein bisschen Schiss gerade haben und mir gefällt das irgendwie gerade, ich weiß nicht warum.
Ja, die Frage ist halt generell, was hat es für Auswirkungen auf den Profi Sport, Fußball und was hat das dann nachher auch eventuell als Auswirkung auf das Produkt Bundesliga, was du ja vielleicht auch irgendwie vermarkten willst?
Ganz ehrlich, ich freue mich über jede Entwicklung, die da kommt. Es hört sich jetzt blöd an, natürlich, aber es ist mir echt scheißegal, weil alles, was rauskommt und was irgendwie kacke und belastend für den deutschen Fußball sein kann, ist nicht kacke und belastend, sondern es dient nur der Wahrheitsfindung. Und wenn die Wahrheitsfindung im Endeffekt am Ende des Tages ergibt, dass alles Drecksäcke sind und hier sich Geld reinklabüstern und da Geld reinklabüstern, dann ist es einfach der Wahrheit entsprechend und das, was viele Leute eh schon lange sagen, dass der Bezug zur Realität immer weiter verloren geht und dann werden sie in ihrem Scherbenhaufen halt da stehen. Dann ist es halt so. Finde ich überhaupt nicht dramatisch.
Eine Sache noch, wundert es euch nicht, dass dieser Artikel jetzt gerade rauskommt, wo es so ein bisschen sich abgezeichnet hat, dass eventuell Niersbach UEFA-Präsident oder also gar bei der FIFA im Gespräch ist. Ich finde auch, der Zeitpunkt ist irgendwie interessant. Ist das schon bekannt und wird dann rausgesucht? Oh, jetzt passt super, jetzt machen wir ein bisschen Feuer an der Stelle.
Ich glaube, da kommen Informanten dazu. Also ich glaube, der Theo Zwanziger, der Sepp Blatter sitzt dann auch da und denkt, hört mal zu. Ich kann den Sepp Blatter sogar in dem Sinne verstehen, weil der DFB, da ist dann schockiert und tut so. Dieses ganze System, da ist nicht, und der René hat es vorhin angesprochen, da ist nicht ein einziger, der seine Hände in Unschuld waschen kann. Und wenn es dann anfängt und wenn jetzt hier angefangen wird, dass der Blatter gezwitt, dann sitzt er natürlich auch daheim und denkt, ah ja gut, Männer, also wenn ihr Bock habt, ich weiß da auch interessante Sachen über euch. Und der Sepp hat dieses, was jetzt rauskommt, hat er ja vor ein paar Jahren schon mal angedeutet. Wo es darum ging, dass hier alles kritisiert wurde mit Katar und alles Mögliche, haben wir uns ja hier alle echauffiert. Plötzlich stellt sich raus, dass unser unfassbar tolles, in Anführungszeichen, Sommermärchen auch gekauft ist. Ja, also ich glaube einfach, dass mittlerweile da so viel Bambule ist, da reißt einer den anderen mit runter. Und
guter Punkt,
ja. Die können sich, glaube ich, alle nicht mehr schützen, weil der eine sagt, ja.
Also das ist auch mittlerweile nicht. So eine richtige Lawine, die da ins Rollen kommt.
Da hast genau, und ich hoffe einfach, ein paar, dass da noch mehr mit reingezogen werden. Weil was mich irritiert hat, damals beim Hoeneß-Prozess, das war ja auch, der wurde ja ziemlich schnell abgehandelt und dann kam aber auch irgendwie raus, dass das gar keine Konten von ihm waren, sondern da stand am Anfang, in dem ersten Sternartikel, stand drin, dass das Konto auf den FC Bayern gelaufen ist. Da waren 800 Millionen Euro drauf. Das hat der Hoeneß niemals in seinem Privatbesitz. Ich glaube einfach, dass der Hoeneß echt, der hat einen Shot genommen für Adidas und für Bayern, hat gesagt, ach Jungs, wisst ihr was, ich gehe in den Knast, wir machen das hier schnell. Aber keiner hinterfragt hat, dass sein privater Freund Dreyfus ihm 15 Millionen Euro leiht. Und ein paar Wochen später nimmt der FC Bayern ein fünfmal höheres Angebot von Nike ab. Und ja. Adidas bleibt dort. Und beim DFB ist ja dasselbe passiert. Der Bierhoff ist ja auch damals anspaziert und hat gesagt, hier Nike bietet 500 Millionen Euro für den DFB. Und die sind bei Adidas geblieben, ohne erkennbaren Grund. Und jetzt im Nachhinein, ich würde gern, also wie heißt es bei Watergate in dem Film, Folge der Spur des Geldes, denn ich hoffe, das macht irgendjemand.
Ja, auf jeden Fall. Und das muss man sagen, es gibt ja wirklich gute Journalisten, die sich daran machen. Ja, ich meine, der Jens Fallreich ist ja auch ein guter Journalist, auch wenn er vielleicht in
der sollte Person vielleicht, ein bisschen, ist aber nicht mehr live.
Ja, er ist als Person ein bisschen streitbar, aber das ist halt trotzdem halte ich da schon viele Stücke auf ihn. Aber die Zeit wird es zeigen, aber auch der Spiegel geht nicht total unbegründet an solche Sachen heraus, ja. Und aber es ist Fakt ist, es gibt einen großen Klüngel, der wird mit der Zeit, wenn alles gut läuft, irgendwann herausgearbeitet und er wird genau durchexerziert, wo diese Stellen sind. Der Hoeneß-Einwand von dir war sehr gut, denn ich denke auch, dass wir vieles nicht wissen, wie es wirklich war, ja. Da kann aber noch ein bisschen was bei rumkommen und da können wir als Eintracht-Fans nur komplett froh sein, denn wenn es eine Sache gibt, wo ich mir hundertprozentig sicher bin in Sachen Eintracht, dass die nichts mit irgendwelchen Mauscheleien zu tun haben. Denn da kommt unser Bruchhagen wieder zum Spiel. Denn bevor der Geld von irgendjemandem annimmt, ja, da muss unglaublich viel passieren. Das würde er nie machen. Und deswegen können wir uns als Eintracht-Fans wenigstens zurücklehnen und können sagen, also unsere Leute sind daran nicht beteiligt. Und eine Person, von dem ich es vielleicht mir vorstellen könnte, deren Namen ich nicht nennen will, die ist nicht in exekutiver Gewalt bei der Frankfurter Eintracht.
Aber ganz ehrlich, wir können uns da auch nur so sicher sein, dass wir kein Geld genommen haben, weil wir ganz ehrlich einfach zu blöd dafür wären, es zu tun.
Ich wollte ziemlich gerade sagen, wir haben doch gar kein Geld. Was für ein Geld sollen wir denn genommen haben?
Ja, und für was sollten wir es einsetzen? Es gibt auch keinen Grund, ja.
Das stimmt, ja, genau, so wahrscheinlich sogar
Pants. Ja, also insofern. Aber da können wir uns ganz relaxed zurücklehnen. Also selbst wenn irgendwelche Vereine damit reingemuschelt werden, können wir uns total relaxed zurücklehnen, wird nichts passieren. Und alles, was so im DFB passiert, auch ist mir auch Latte. Ja, und selbst wenn die WM 2006 geschoben wäre, was weiß ich, interessiert mich auch nicht.
Ja, mich auch nicht. Ich will, ja, das, wie du es schon sagst, da wird jetzt auch viel am Thema vorbei diskutiert, finde ich gerade. Also da wird viel, weil der Spiegel in seinem Artikel, wer den wirklichen Artikel mal gelesen hat, da steht gar nicht drin, dass sie behaupten, dass das Sommermärchen definitiv gekauft ist. Das steht da überhaupt. Also da steht drin, dass es sein könnte und dass einer irgendwie mal das irgendwann angedeutet hat. Aber worum es in dem Artikel geht, ist einfach, das sind die Kontonummern. Das sind Kontonummern einfach. Und das ist so ein hochprofessionell geführter Verein. Und wir haben uns jetzt die letzten Wochen immer über die Mannschaft und wie durchchoreografiert das alles ist. Und hier die Mannschaft, Hashtag bla und alles ist Bitburger und alles, was so bis unter den Arsch durchgeplant ist. Da kannst du mir nur nicht erzählen, dass da plötzlich einfach mal 6 Millionen Euro verschwinden. Also, sorry. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Naja, wie gesagt, ich hoffe, dass Leute da dranbleiben und dann werden wir sehen, was rauskommt.
Was hast du denn noch auf deiner Empfehlungsliste, dass wir hier mal langsam zum Ende
kommen? Genau. Ich habe ja zu dem Thema, was ich eben angesprochen habe, es gibt eigentlich einen guten Artikel von der Zeit, der das alles so ein bisschen einordnet. Ein bisschen unaufgeregter quasi die verschiedenen Positionen beleuchtet. Das hat mir so einen guten Überblick darüber gegeben, nach all diesen ganzen Beschießungen von A nach B. Dann habe ich noch eine Podcast-Empfehlung. Das ist der Reingemacht-Podcast. Den kennen vielleicht viele schon vom Hoops. Das ist jetzt nicht unbedingt der professionell taktischste Podcast, aber das sind eigentlich zwei lustige Typen. Es ist eher so, ich nenne es mal Fußballunterhaltung. Kann man sich mal beim Spülen und Bügeln, kann man sich das mal anhören. Und ja, meine Buchempfehlung, was ich fertig gelesen habe, ist die Biografie von George Best. Das hat der Dietrich Schulze-Marmeling vor ein paar Monaten rausgebracht, der eigentlich immer ganz lustige Bücher schreibt. Der zeichnet quasi das Leben von George Best nach, einem meiner Lieblingsfußballer aller Zeiten, auch wenn ich ihn selber nie live erleben durfte, aber ich habe viel über ihn gelesen und geschaut und alles Mögliche. Und fand ihn als Typ auch eigentlich einen ziemlich coolen Typen. Und aber er hat ja auch viele Skandale hinter sich und viele coole Sprüche gebracht. Aber was man dem Buch zugutehalten muss, das geht auf gar keinen Fall in die boulevardeske Schiene, sondern beschreibt einfach nur seinen Werdegang als kleinen nordirischen Buben, der irgendwann Heimweh im Liverpool-Internat, im Manchester-Internat hatte. Bis zum wahrscheinlich einer der besten Spieler der Welt, wenn er nicht irgendwie so eine schwache Persönlichkeit am Ende gewesen wäre und dem Alkohol verfallen ist. Also ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Buch. Was ich jedem empfehlen kann, der auch, so wie ich, momentan keinen Bock hat, irgendwas über den Eintracht zu lesen.
Mhm. Ist auf jeden Fall immer gut. Ich war ja bei der Buchmesse. Da gab es ja auch viele coole Vorträge, muss man sagen, auch im fußballerischen Bereich. Am Sonntag habe ich dann eine mitbekommen vom Thomas, vom Leiter des Eintracht-Museums. Und der hat mit Fried Lutz unter anderem gesprochen. Das war sehr humorig. Die beiden haben, also es ging um Erinnerungskultur am Beispiel von Eintracht Frankfurt. Also das war schon, Erwin Stein und Fried Lutz waren beide da, sind ja beide schon im höheren Alter. Und die haben natürlich im besten Hessisch haben sie gebabbelt und haben über ihre Zeit bei der Eintracht erzählt, gerade natürlich auch wie es war, das Glasgow-Finale in Glasgow, dann Real Madrid, die Beziehung zu Real und so weiter und so fort, wie das auch damals so ein bisschen mit dem Geld war und so und was auch so die Prämien waren, auch nationalmannschaftsmäßig. Ich glaube, für die Nationalmannschaft als Vize-Weltmeister hast du damals einen Fernseher bekommen. Auch geil. Überleg dir das heute mal. Ja, das war damals ein heißes Ding. Ja, heute kannst du noch nicht mal einen U17-Nationalspieler mit einem Fernseher hinter dem Ofen vorlocken, ja? Da würden die denken, was bist denn du für einer, ja? Also ich glaube, Fernseher, wenn es kein 5K oder wie heißt es, sind 5K-Fernseher, ne? 83 Zoll oder sowas, weiß was ich.
Jeder ein eigenes Kino vielleicht.
Ja, ich denke mir gerade eine Zollzahl aus, ja. Aber wenn du das nicht nimmst, dann kannst du die ganzen Leute nicht irgendwie großartig begeistern. Aber wie gesagt, war eine launige Diskussion, hat mir gut gefallen. Und der Thomas macht das ja sowieso immer gut. Ich habe schon das Gefühl, ich muss einfach mal wieder viel öfter ins Eintracht-Museum gehen. Das irgendwie gefällt mir das Eintracht-Museum besser als das, was der Eintracht auf dem Platz da so bringt.
Das ist auch der Teil, den ich mehr Professionalität zuspreche, allein was die da an Veranstaltungen auf die Beine stellen und so weiter.
Wunderbar.
Das ist
wunderbar.
Richtig genial, ja.
Also der Matthias Thoma und auch die anderen und auch der Bebe, die da immer dran beteiligt sind, die machen das so mit so viel Herzblut, mit so viel Liebe. Und das ist genau der fucking Punkt auch. Die Leute verdienen viel weniger, ohne das jetzt genau zu wissen, hängen aber auch die ganze Zeit an dieser Eintracht, sind natürlich auch beruflich mit der im Endeffekt sind sie auch dann abhängig, was diese Menschen auf diesem Platz da machen, weil ist ja ganz klar, wenn die jetzt hier nur noch Kacke machen, ja, und es geht wieder in die Liga nach unten, naja gut, in der zweiten Liga wirst du das Eintracht-Museum nicht sterben lassen, aber ich will nur mal sagen, wenn das alles immer total schlecht läuft, dann stehen so Leute, die nichts dafür können, dass die ganzen Deppen auf dem Platz so einen Mist zusammenspielen, stehen plötzlich an ganz anderen Positionen und haben ganz andere Probleme. Mhm. Und da haben natürlich auch Profifußballer eine ganz andere Verantwortung. Ne?
Ja, also da hängt an so einem Verein wesentlich mehr dran, als man auf den ersten Blick vielleicht annehmen kann.
Ja, aber das ist wahrscheinlich mit der beste Bereich, den es in Frankfurt, der Frankfurter Eintracht gibt, weil das gefällt mir immer super. Die sind auch alle sehr sympathisch. So, jetzt genug der Lobeshymnen.
Genau, bitte wieder. Kommen wir zur abschließenden Runde, die wir nämlich vorhin vergessen haben. Schnelle Tipprunde und dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu für diese Woche. Wir stellen das System um, Defensive stabilisieren, das heißt, wir kriegen nur 1-0 am Samstag eine mit. Mein Tipp.
Ich habe auch 1-0 getippt für Hannover. Hannover nach einer Standardsituation.
Also ich will mich nicht damit abfinden, dass wir gegen Hannover der für mich der kackigste Verein, also nicht menschlich gesehen, ich mag Hannover, aber ehrlich gesagt ist für mich der aktuell kackigste Kader in der Bundesliga neben der Hertha, wo auch niemand genau weiß, warum die überhaupt auf dieser Tabellenposition spielen. Also das, ich will mich nicht damit abfinden, dass wir da Punkte lassen. Also wirklich nicht. Also dann kannst du die ganze Sache einkarren, dann gebe ich irgendwie meine Dauerkarte irgendeine Brieftaube, die bessere Verwendung dafür findet. Was weiß ich. Also dann, das will ich nicht wissen, das will ich nicht glauben. Deswegen, also irgendwie werden wir ein Tor reindusseln. Ich weiß nicht, wie es passieren soll. Ja, wahrscheinlich trifft der André Hasen in der 83. Minute. Diesmal, jetzt kommt das Schicksal wieder zurück, trifft er mit dem Kopf ins eigene Tor und dann gewinnen wir das Ding, duseln 1-0-Sieg nach Hause und Fee bleibt noch weitere Wochen als Trainer der Eintracht.
Gut, Marvin, also du sagst 1-0 für die Eintracht. Aber ja. Und ich bin meiner Meinung nach, bin jetzt ein Optimist. Wir werden natürlich ein Tor fangen, auch wenn wir die Abwehr stabilisieren wollen. Aber die Umstellungen aufgrund der tollen Bekehrung des Armin Fee, der gesagt hat, verdammt, warum habe ich das nicht schon die ganze Zeit gemacht, wird ein 1-2 sein. Also 2 Tore vorne für uns, 1 hinten gefangen und gut ist.
Damit wurde diese Woche alles gesagt, was ich rund um die Eintracht, um die Mannschaft und sonst noch, was uns eingefallen ist, zu sagen gab. Ich danke euch fürs Mitmachen. Ich danke für das lange Zuhören im Livestream und allen, die sich das im Nachhinein auf der Konserve nochmal anschauen. Wir müssen die nächste Woche ein bisschen gucken, wie es terminlich aussieht, weil Dienstag ja eben besagtes DFB-Pokalspiel ist, da macht eine Aufnahme herzlich wenig Sinn. Von daher einfach mal die von uns professionell betriebenen Social-Media-Kanäle im Auge behalten. Wir werden den Termin ankündigen. Wir wünschen eine schöne Restwoche, ein hoffentlich erfolgreiches Fußballwochenende und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.